Taskforce Klebladel, der Pantherholiker-Podcast. Mit Benjamin Thaler.
Du bist ja gefangen in dir selber mit dem Namen.
Matthias Müller.
Das wissen gar nicht alle, was wir da für eine Legende eigentlich in unseren Reihen haben.
Und Markus Schäff.
Ja, wo ist er denn, hä? Der Markus. Ja, wo ist denn der Markus? Ja, komm her.
Servus, liebe Pantherfans. Ich begrüße euch zur letzten Folge der Taskforce Klebladel in der Saison 24, 25, halt kurz überlegen müssen, dass wir schon ein Jahr zu weit sind.
Schon so lange her, ne?
Ja, ja, ist schon gefühlt ein halbes Jahr her, wo wir uns wieder im Stadion gesehen haben. Und ja, Matze, letzte Woche hat es bei uns zeitlich überhaupt nicht geklappt, dass wir uns nehmen. Ja. Du bist jetzt schon irgendwo im Outback, man hört es vielleicht auch an der Verbindung, du bist nicht zu Hause im gewohnten Umfeld. Sondern
ja, ich bin schon in den Tiefen des Bavarian Forest, da gibt es nur ISDN und sowas. Also deswegen sorry für meine Tonqualität, ich hoffe, es versteht man, versteht es halbwegs.
Wir haben uns trotzdem zusammengefunden, dass wir heute noch einmal kurz über die Saison sprechen, die ja vor einigen Tagen schon geendet ist für den ERC Ingolstadt, nachdem wir gegen die Kölner Haie ausgeschieden sind. Mhm. Und ja, Matze, aber erstmal die große Frage aller Fragen, wie geht es dir?
Mir geht's gut. Hab jetzt auch die Woche, dann Rest der Woche ein bisschen frei. Werd ein bisschen mit dem Moped unterwegs sein. Ich glaube auch, mein Bauch sagt mir, dass es auch besser ist, dass es letzte Woche nicht geklappt hat mit der Aufnahme, weil ich glaube, dass wir schon alle recht geladen waren, auch emotional. Vor allem auch, wie das Finale abgelaufen ist. Ja, so, ich glaube schon, dass wir auch die Chance gehabt hätten, da vielleicht mehr Paroli zu bieten im Finale. Deswegen, ich glaube, so ein bisschen, ja, diese Podcast-Aufnahme auf nüchternen Magen, nenne ich das jetzt mal, direkt nach dieser Serie gegen Köln wäre nicht gut gewesen. Deswegen, ja, ich glaube grundsätzlich.
Ist ja einiges an Zeit verstrichen. Wir hatten ja zwischenzeitlich genau. Auch die Saisonabschlussfeier. Da sprechen wir natürlich auch jetzt dann kurz darüber. Da habe ich auch so meine persönliche Meinung. Aber nur kurz für den Fahrplan für heute. Es wird hoffentlich nicht allzu lang dauern. Also wir hoffen nicht, dass wir da so die 2-Stunden-Macke kratzen. Aber wir nehmen uns heute die Zeit und sprechen nochmal wirklich über jeden Einzelnen, der für uns dieses Jahr auf dem Eis gestanden ist. Wenn es auch vielleicht nur ein paar Spiele waren. Sprechen natürlich auch über die bereits feststehenden Abgänge, aber da kommen wir dann dazu, wenn wir über die jeweiligen Spieler reden. Und die Grundbasis unserer heutigen Diskussion ist natürlich auch das Ranking, welches wir letzte Woche ja durchgeführt haben. Da auch nochmal großes Dankeschön an dieser Stelle an alle 330 Leute, die da übers Wochenende daran teilgenommen haben.
Wow.
Für ihre Stimmen, ihre Sternchen, auch das Feedback, was wir am Ende zu unserem Podcast bekommen haben, nehmen wir uns natürlich auch zum Herzen. Wir haben den ein oder anderen, die Idee haben wir schon. Ich mag noch nicht so viel versprechen, aber wir haben schon, weil geschrieben worden ist, ja, öfters mal Gäste einladen. Wir haben einen. Ne? Machen wir gerade noch die Terminfindung und dann werdet ihr auch hören, was dann soweit ist. Gut, aber weil es jetzt gerade heute hier ist, Dienstagabend, es geht gerade hier heiß her. Matze, ich weiß nicht, ob du es auch gerade mitbekommen hast. Also Ravensburg hat gerade ausgeglichen, 4 Minuten vor Schluss.
Ach du Scheiße.
Ne? Gegen Dresden und Bietigheim hat gegen Hannover gewonnen, ist zurück in der zweiten Liga. Ne, aber das nur am Rande, vielleicht wenn der noch ein Tor fällt, werden wir es euch natürlich mit ansprechen. Dass wir auch natürlich mitbekommen, wenn hier irgendwas passiert. Gut, dann, Matze, wir haben ja in diesem Ranking so den einfachen Start gemacht. Wir haben so die Community gefragt, wie zufrieden warst du denn so im Allgemeinen mit der Saison vom ERC? Die Community hat abgestimmt, ne, in einem 10er-Ranking mit einer 8,96. Ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen mein persönliches Empfinden. Ich habe auch so auf eine 8 mich eingedingst und eingeloggt. Wie würdest du so deine Sicht der Saison sehen? Im Groben.
Ja, Im Groben oder kurz gefasst muss ich die Saison zweiteilen. Ich war mit der Hauptrunde selbstverständlich super zufrieden. Ich glaube, sowas haben wir noch nie gesehen. Kaum von, also nicht nur vom RC, sondern dominante Vorstellung. Kaum eine Mannschaft hat das jemals in der Form so über die Saison gebracht. Es gibt nur wenige Beispiele, mal die Eisbären und so weiter. Das ist das eine, der eine Teil. Der andere Teil ist dann ja das Thema in den Playoffs, wo wir uns irgendwie von Anfang an auch schwer getan haben, auch schon gegen Nürnberg. Und das hat natürlich dann am Ende, leider ist ja so, dass sowas dann auch so eine Hauptrunde überlagert und man sich dann auch selber dazu erziehen muss, nicht diese gute Hauptrunde zu vergessen, ne? Weil die war ja auch ein großer Teil der ganzen Party, der ganzen Saison. Deswegen, jetzt so retrospektiv betrachtet, würde ich sagen, bei mir auch jetzt eine 8,5 bis 9 auf jeden Fall als Gesamtsaison. Und wie gesagt, die Abzüge sind teilweise für die ja nicht so tollen Auftritte in den Playoffs. Ja, wir haben uns durchgebissen gegen die Nürnberger, aber wir haben über lange Strecken gegen Köln einfach kein Mittel gefunden. Und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir die Kölner locker raushauen, aber dass wir irgendwie ein Mittel finden, um ihnen noch mehr weh zu tun. Und das ist leider nicht passiert. Und deswegen, ja, ich habe mir eine 8,5 aufgeschrieben. Ja.
Ja, ist auch ungefähr mit deiner Argumentation das, was ich sehe. Also Hauptrunde war natürlich nicht zu erwarten vor der Saison, dass wir da sowas hinlegen. Darüber haben wir uns, glaube ich, ja auch ausgiebig schon unterhalten. Aber natürlich war die Playoffs-Zeit und ich sage auch, diese eine Woche Pause hat uns nicht wirklich gut getan. Wir haben schwer in Tritt gefunden. Ab Spiel 3 hat man dann auch ungefähr definitiv so ein bisschen in den Playoff-Modus gefunden. Nürnberg war, wie zu erwarten, der wirklich unangenehmste Gegner, den man sich wünschen konnte ja, in der ersten Playoff-Runde. Und du hast natürlich dann auch gegen die Kölner Haie ein 7:0 gehabt, was war auch ein bisschen eine Euphorie entfacht hat, die es nicht gebraucht hat. Sage ich es jetzt mal so, weil ich bin lieber mal so, ja, souverän mit einem 3:1 oder 3:2 oder keine Ahnung. Ich habe doch, ich gewinne, aber nicht 7:0, wo es ja wirklich zu deutlich ist. Das bei den Spielern glaube ich es jetzt überhaupt nicht, aber in den Köpfen manch anderer war das jetzt so, es wird ein Selbstläufer und dann wird man dann ins kalte Wasser geworfen. Spiel 2 hat schon komplett anders ausgeschaut. Und dann hat, muss man auch sagen, Köln einen Weg gefunden, unser Spiel ja kaputt zu machen, in Anführungszeichen, dass man halt einfach zu viele Chancen zwar zulässt, also Chancen zulässt, aber einfach die Nachschüsse einfach hier weggeräumt hat. Und das hat Köln echt stark gemacht, muss man auch sagen, in Spielen. Und dann natürlich, wie es halt so ist, machst du vorne die Dinge nicht, kassierst das hinten und dann liegst du auf einmal in der Serie hinten. Und das war, also die Serie haben wir nicht im Spiel 6 verloren, ne, sondern wir haben das Spiel, ja, 2 und 3 hergeschenkt, obwohl wir da nicht die schlechtere Mannschaft waren, aber halt einfach Köln da eiskalt effektiv gespielt hat und dann ja, gefühlt den Bus geparkt hat. Und das war so unser Knackpunkt.
Ich glaube,
Ihr habt
was wesentlich war in der Serie, dass die es irgendwie geschafft haben. Und ich kann mir das auch nicht erklären, weil du hast ja auch gegen die Eisbären gesehen, dass die eigentlich ein Durchschnittsteam sind. Aber gegen uns hat es irgendwie gut funktioniert, dass sie uns aus der gefährlichen Zone rausgehalten haben. Also wir haben zwar sehr viel geschossen, aber es wurde sehr viel geblockt. Es ging sehr viel dem Torhüter irgendwie auf die Brust oder auf die Schoner. Es ging sehr viel knapp am Tor vorbei. Oder ans Aluminium haben wir ja auch einiges gehabt. Und das in der Summe dann einfach das Thema ergeben, dass wir ja nicht genug Tore gemacht haben, einfach, ne, in der Serie. Also das ging jetzt gar nicht darum, dass Köln irgendwie überlegen war, sondern wir haben einfach die Anzahl oder die Schusseffizienz war nicht da. Die Anzahl der Tore war am Ende einfach zu gering, um da irgendwas zu holen.
ja, also nach der Niederlage, der letzten Niederlage gegen Köln war natürlich die Enttäuschung groß. Aber wo wir dann die Overtime gespielt haben, da hatte ich schon das Gefühl, Köln hat da diese Unterzahl gespielt, also wir hatten Überzahl. Köln hatte die meisten Chancen mit Alleingänge und das war vogelwild. Ein Matt Boldy, der im Dreieck hüpft, weil die Schiedsrichter hier den sechsten Mann nicht gesehen haben. War ganz komische Overtime und ja, dann war es halt einfach ein langer Pass. Justin Schütz läuft auf Veljanko zu und drin ist es. Und ja, es war auch so ein Schlag in die Magen, wie es halt eigentlich immer so ist. Ich glaube, da fühlt man sich einfach nach dem Spiel bedient. Hat einfach die Schnauze voll. Ich glaube, dir ging es ähnlich wie mir. Da war man erstmal für ein paar Stunden bedient.
Ja, es also war zum einen was natürlich wieder so der Klassiker, ne? Der Schütz reißt 0% in den Playoffs über die kompletten Serien, kein einziges Tor geschossen.
Und nur
Und
gegen
dann
uns, glaube ich. Ja, irgendwie so.
ja genau, und dann genau der Treffer in der Overtime und dann auch durch die Schoner. Ja, mein, so ein Tor kann passieren, aber so wie du sagst, ich hatte auch kein gutes Gefühl in der Overtime. Die hatten ja einige Breakaways und wir standen recht unsicher. Auch das Passspiel hat nicht funktioniert in der Overtime. Und ich hatte schon auch kein gutes Gefühl, aber du hoffst natürlich immer, dass wir es dann doch irgendwie schaffen. Und so wie du sagst, danach war dann erstmal, ja, wie so ein Kater, ja. Ich habe dann auch ganz schnell alles ausgemacht und mir auch nichts mehr reingezogen mit irgendwie irgendeiner Feier da in Köln oder irgendwelchen Interviews. Da habe ich keinen Bock drauf, das anzuschauen. Und ja. Und dann am nächsten Tag haben wir uns ja dann ausgetauscht und so, und dann kommt dann einfach die Erkenntnis, dass es eben nicht erreicht hat. Ihr kennt ja auch meine Meinung, dass ich grundsätzlich sage, in der 7er-Serie gibt es keine Zufälle. Das heißt, wer in der 7er-Serie weiterkommen, hat es auch verdient, weiterzukommen. Und das trifft mit Sicherheit auf die Kölner auch zu. Aber ich muss es insofern korrigieren, dass ich denke, dass wir trotzdem spielerisch auf jeden Fall das bessere Team sind als die Kölner. Und die einfach nur ja, irgendein Mittel gefunden haben, uns wirklich in der Zone dann so rauszuhalten, dass wir nicht zu diesen Abschlüssen gekommen sind, die wir gebraucht hätten. So, das,
Ja.
ja.
Nee, ist, glaube ich, alles gesagt. Auch die Tage danach. Nächsten Tag war natürlich auch so ein bisschen betröppelte Stimmung. Ja, aber glaube ich, da hat jeder Panther-Fan so sein eigenes Empfinden. Aber nach 2, 3 Tagen war schon, sagen wir jetzt mal, die Grundzufriedenheit wieder da, dass man halt trotzdem eine geile Saison gespielt hat. Playoffs ist halt einfach, es kann nur einen geben, der am Ende den Pokal in die Höhe streckt. Und man muss es aber auch sagen, absolut verdient die Eisbären Berlin in dieser
Ja, keine
Playoff-Serie.
Frage.
Das war dann im Finale, war das brutal. Köln hat überhaupt kein Land mehr gesehen. Ich glaube, die letzten 3 Spiele waren 7:0.
3 Spiele, sieben
Immer.
zu null zum Schluss, ja, genau.
Muss man auch erstmal machen. Also, das schaffe ich, glaube ich, nicht mal auf der PlayStation. Aber das ist jetzt, muss man sagen, Berlin verdient, deutscher Meister geworden. Und ja, nächstes Jahr
27 zu 3 Tore, ja, in der Finalserie. Also,
ist schon eine Ansage, ne?
ja, genau. Obwohl sie ein Spiel verloren haben, ne? Das war ja das 2-1 in Köln, wo die Kölner das Spiel noch gezogen haben. Da haben alle noch gedacht, das wird eine spannende Serie. Und dann haben die Berliner den Turbo gezündet und da war dann alles rum
Ja.
ums Eck. Ja.
Tyronning, MVP der Finalserie geworden, absolut verdient. Ich glaube, 98 Punkte in dieser Saison inklusive Playoffs ist halt einfach auch eine Ansage.
Brutal.
Ja.
Also.
Und deswegen auch hier nochmal natürlich Glückwunsch an die Eisbären Berlin sportlich, absolut verdient. Aber wir reden ja nicht über irgendwelche Berliner Eisbären oder Kölner Haie oder wie sie auch alle heißen. Wir reden nur über unsere Ingolstädter Panther und da würde ich jetzt mal sagen, machen wir weiter im Programm. Wir reden im ersten Block mal über unsere Torhüter. Fangen wir mal so an, wie es auch im Ranking war. Während der Hauptrunde, ja, hat sich Michael Gartheig ja verletzt bei dem Spiel gegen Schwenningen. Da kommen wir aber auch gleich nochmal dazu. Da gab es auch das ein oder andere Interview. Und zur Personalie Gartheig gibt es ja auch diverse Meinungen, aber beginnen wir erstmal mit dem, ja, mit der Nachverpflichtung während der Hauptrunde. Christian Heljanko, der da den ERC verstärkt hat und natürlich mit absoluten Vorschusslorbeeren natürlich gekommen ist als CHL-Sieger, Playoffs-MVP in der finnischen Liga, hatte ein, ja, sagen wir es mal, nicht so gutes Jahr in Linköping in Schweden, wo er ja hingewechselt ist zu Beginn dieser Saison, hat dort seinen Vertrag aufgelöst, kam zu uns. Man muss natürlich auch sagen, ja, wenn man so einen Spieler bekommen kann, wäre man, glaube ich, blöd, ihn nicht zu holen, ne, wenn man vor allem einen braucht. Weil die Verletzung von Michael Gartag zu dem Zeitpunkt natürlich etwas, ja, undurchsichtig ist, wie lange er ausfallen wird. Und Christian
Das ist,
Hiljanko
glaube
hat.
ich, wesentlich, dass man eben auch diese Notwendigkeit hatte, einen zu holen und nicht einfach ihn geholt hat, um noch, nur weil er verfügbar war oder so, ja. Sondern wir haben diesen Bedarf gehabt. Es war unklar, wohin es geht mit Michael Gartag, mit der Verletzung. Und da kann ich den Club komplett verstehen, ja. Dass man, wenn so ein Spieler auf dem Markt ist und vielleicht da an der Station, wo er die letzte Saison verbracht hat, nicht so zufrieden war und irgendwas verändern wollte, dass man da zugeschlagen hat. Ja.
Genau. Christian Hiljanko wurde von der Community mit einer Durchschnittsnote von 8,27 benotet. Ich habe mir auch so bei einer 8 mit eingruppiert. Und besonders auch das Feedback, was halt gekommen ist in den vielen Spielen sehr stark. Also der hat auch Spiele gehabt, wo er natürlich den einen oder anderen ja, Slapstick-Moment hatte. Ich erinnere mich, glaube ich, an ein Spiel, wo der Puck halt über seinen Hand flog. Hat uns definitiv auch in den Playoff-Serien gehalten mit seinen Paraden. Brutal stark. Kann man durchaus sagen, dieses, ich sage jetzt mal, Vierteljahr, halbes Jahr drauf geschissen wie, muss man natürlich sagen, konnte man genießen mit so einem Torhüter, weil so einen wirst du in der deutschen Eishockey League einfach sehr, sehr selten haben, vor allem in seiner Prime-Zeit. Und deswegen, glaube ich mal, die Spiele, die er für uns gemacht hat, konnten wir genießen. Es war ja klar, dass er auch zum Ende der Saison wieder in die Heimat wechselt hat. Jetzt, glaube ich, auch schon vorgestellt worden bei Tappara Tampere, einen Vierjahresvertrag bis 2029 unterschrieben. Also,
Also, ja, weil sich viele aufgeregt haben, auch auf Social Media, wie man so einen Torwart gehen lassen kann. Wir gehen einfach davon aus, von dem, was wir mitbekommen haben, dass man schon zum Zeitpunkt der Verpflichtung wusste, dass er nur bis Ende der Saison bleibt. Ja? Und das war ja auch klar, weil man hat ja mit Michael Gartag die Nummer 1 on board. Und ich denke, dass die Planung eigentlich war, mit ihm zu verlängern, grundsätzlich erstmal. Was danach passiert ist, keine Ahnung. Aber es war ja auch klar, dass ein Helianko kommt und dann auch wieder geht, um uns auszuhelfen, weil die nominelle Nummer 1 einfach nicht verfügbar ist. So. Und ich finde einfach, was Helianko ausmacht, will es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber einfach auch die Geschwindigkeit, wie er von links nach rechts kommt, wie schnell er wieder auf den Beinen ist, wenn er unten war, das war einfach Next Level. Also es war einfach total auffällig, dass er da nochmal ein ganz anderes Level spielt wie andere Goalies. Und ja, so wie du sagst, das war was zum Genießen. Und klar hat er auch den einen oder anderen Lapsus gehabt. Er hatte eben auch keine einfache Saison bis dato. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat er uns in vielen Spielen auch den Arsch gerettet und uns im Spiel gehalten. Ne? Von daher auf jeden Fall cool, so ein Torwart mal in unseren Farben zu sehen. Ne?
ja, definitiv. Gut, kommen wir zur nächsten Personalie im Tor. Das war Devin Williams. Auch hier eine Gesamtnote von 8,21. Man muss auch sagen, nach der solchen Saison, die er ein Jahr zuvor hatte, hat Devin Williams sich als grundsolide 1B-Lösung, sage ich jetzt einfach mal, hinaufgespielt. Natürlich war klar, dass er mehr Spiele bekommen wird. Auch aufgrund, sage ich jetzt mal, der ja, durchwachsenen Leistung von Michael Gartag zu Saisonbeginn bekam Willi auch den einen oder anderen Ansatz mehr. Und natürlich, nachdem der ERC ja auch mit 10 Ausländerlizenzen in die Saison gestartet ist, war es auch klar, dass diese Konstellation durchgespielt wird. Williams im Tor, deutscher Backup wie mit Perto oder Eder, einer von beiden, auf der Bank, Gartag als überzähliger Ausländer raus und der andere dafür auf dem Eis. Dass das öfters passieren wird oder gespielt wurde, glaube ich, war auch absehbar. Und Williams hat sich für mich als grundsolide 1B-Lösung herauskristallisiert. Man hatte in dieser Saison nicht wirklich Angst, wenn er im Tor war. Im Gegenteil, er hat sich auch das Selbstvertrauen wieder erspielt. Also für mich freut sich's auch für den Jungen, vor allem nach der Vorsaison. Und ja, hatte nur einen Einsatz in den Playoffs, aber glaube ich, war auch irgendwie klar, dass Herr Janko da die meisten Einsätze bekommt. Und ja, viele sehen Willi schon ge gefühlt in einer Nummer 1 Position. Da bin ich nicht so dabei bei dieser Meinung. Auch wenn
Ich auch
jetzt,
nicht,
ich
ne?
sage jetzt mal, es Stimmen gibt, dass eine Nachverpflichtung von Janko ja, eine Frechheit war, weil man ja einen Williams hatte und das undankbar ist. Also, nee, sorry, gehe ich überhaupt nicht mit solchen Einsätzen oder mit solchen Thesen. Auf der deutschen Position natürlich grundsolide, hat uns einige sehr, sehr starke Spiele dagelassen, aber es gab natürlich auch so, sag ich mal, Spiele wie in Frankfurt beim Sonderzug, oder ich glaube, das war das Sonderzugspiel, ja, wo Williams auch nicht wirklich die beste Figur gemacht hat, muss man auch sagen, und trotzdem nicht ausgewechselt worden ist. Und ja, aber ich glaube, dieses Spiel hat einfach jeder Goalie. Und deswegen muss ich auch sagen, ist Devin Williams auch fürs nächste Jahr für mich eine logische Verlängerung gewesen nach dieser Saison.
Absolut.
Das hat er sich verdient. Egal, wer jetzt dann kommt, ob das jetzt ein deutscher Torhüter wird oder eine Kontingentstelle als ja, Ersatz für Michael Gartheig, der sich dann die Spiele mit ihm teilt. Ich denke auch, dass Nico Pertuch da den einen oder anderen Einsatz mehr bekommen wird, auch jetzt bei uns in der deutschen Eishockey-Liga. Er spielt jetzt gerade in Ravensburg ja Spiel 7, wo es jetzt übrigens in die Verlängerung geht. Und ja, schauen wir mal, ne, wie es nächste Saison wird. Und deswegen bei meine letzten Sätze zu Williams, starke Saison, solide, aber mehr auch nicht.
Ja, muss ich jetzt nichts hinzufügen, alles gesagt. Wie gesagt, solide Nummer 1B, und Verlängerung auf jeden Fall gerechtfertigt. Hat vielleicht noch Potenzial sogar, ein paar Spiele mehr zu bekommen, aber Nummer 1 sehe ich ihn auch nicht. Ja.
Gut. Ist auch, glaube ich, nicht mehr so die Philosophie von Tim Reagan, was man so ja herausgehört hat, sondern dass man nicht diese 50-50-Spiele macht, wie manche andere Clubs, aber ich sage jetzt mal so eine 70-30, 60-40-Verteilung. Wenn er seine 20, 25 Spiele im Jahr hat, hat er auch fast die Hälfte. Glaube ich, braucht man keine schlechten Gedanken haben. Kommen wir zu Michael Gartheig. Eine Personalie, wo man bis zum Ende hin ja immer noch gehofft hat, wird er verlängert oder gehofft hat, hoffentlich verlängern sie ihn nicht. Es war immer sehr, sehr schwierig, hier eine Stimmung einzufangen. Die einen sagen so, die einen sagen so, und Michael Gartheig wurde von der Community mit einer Gesamtnote von 6,34 natürlich, ich sage jetzt mal, auch aufgrund seiner durchwachsenen Saison, muss man auch so sagen. Ich glaube, das weiß auch selber, dass es nicht die Saison war für ihn. Hatte seine Licht- und Schattenmomente in dieser Saison und dann kam ja dieses Spiel gegen Schwenningen, wo er einen Check-up bekommen hat, kam mit dem Kopf auf dem Eis auf und ja, heute erst im Donaukurier wurde auch nochmal darüber gesprochen, wie es dazu kam. Er hat sich dann in der Drittelpause übergeben, hat dann noch ein Drittel gespielt sogar, wurde danach aber ausgewechselt, hatte höllische Kopfschmerzen. Am nächsten Tag, ein paar Tage später, ging's vom Kopf her ging's. Hat er auch im Interview mit dem Donau-Kurier gesagt. Aber er hatte brutale Nackenschmerzen. Und es war halt einfach, es wurde Woche für Woche, Tag zu Tag, wurde es einfach schlimmer. Die Ärzte oder die medizinische Behandlung hier in Ingolstadt hat alles Mögliche getan. Und Michael Gartheig ist dann auf eigene Kosten zu Spezialisten in die Schweiz gefahren. Und dort hat man halt auch diverse Tests durchgeführt und da auch einen Plan erstellt, wie er wieder zurück ins Leben finden konnte. Es war natürlich auch schwer und auch das Interview mit dem Donaukurier vor ein paar Tagen, wo es noch nicht festgestanden ist, dass Merkel Garteig ja zu den Augsburger Panther geht, war, ich habe danach ein Taschentuch gebraucht. Da stand die Tränendrüse, irgendwie einer hat neben mir Zwiebeln geschnitten, ging ans Herz. Und das glaube ich auch, dass das ein sehr emotionaler Tag war, wo Merkel Garteig sich auch entscheiden musste, was er macht. Aber kommen wir erstmal noch zur spielerischen Benotung, bevor wir dann nochmal kurz über das, was passieren wird oder was feststeht. Kommt Merkel Garteig natürlich auch mit der Argumentation, vor seiner Verletzung ein stabiler Rückhalt, aber halt auch nicht mehr. Ja, und man muss aber auch sagen, in den letzten 3 Jahren, wo er jetzt einfach da war, war er halt auch ein bisschen verletzungsanfällig. In den Playoffs unglücklich vor 2 Jahren die Geschichte mit seiner, ich glaube, was war's, Achillesferse? Durch den Check von McRae.
Sind das Moseband?
Kaputt.
Ja,
Und
ja.
ja, also war schwächer vom Empfinden her wie die Jahre zuvor. Und es war halt einfach auch so eine 50-50-Chance. Wird er wieder der Alte? Wird er es nicht? Die
Also,
Ärzte sagen.
ich muss da jetzt kurz einsteigen, weil
Ja, klar.
es wurde ja sehr viel auch kommentiert darüber und so weiter. Ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen im Stadion über das Thema. Ich glaube, unterjährig wurde ihm auch ein bisschen Unrecht getan. Es gab ja auch das eine Spiel, wo er dann ausgewechselt wurde. Und was viele nicht wissen, der hat dann Rippenbruch gehabt. Ja. Und der hat unter Schmerzen gespielt. Er ist dann auch unter Schmerzen wieder zurückgekommen. Deswegen ist es einigen aufgefallen auf dem Eis, dass er sich irgendwie so ein bisschen komisch bewegt hat in den ersten Spielen, die er dann wieder gemacht hat, weil er die unter Schmerzen gemacht hat. Weil eben ja auch die Notwendigkeit da war aus Sicht des Vereins, ja. Und der hat schon auch also ein bisschen was mitgemacht für den ERC in der Saison, ne? Deswegen, ich glaube, wenn man das im Nachhinein alles so mitkriegt, dann sieht man die Dinge im Nachhinein auch ein bisschen anders, ja, vielleicht auch ein bisschen eher pro Spieler. Und das bestätigt aber wiederum auch diese Verletzungsanfälligkeit, und ich kann mir das auch nicht erklären, woher die kommt, ob das mit seiner Spielweise zusammenhängt. Er geht ja sehr gerne auch auf die Gegner zu, ja, also er ist ja keiner, der jetzt, wenn ein Stürmer auf ihn zugerollt kommt oder wie auch immer, dann, dass er dann ausweicht, sondern er geht dann eher auf den Stürmer zu. Und das kann auch dann quasi der Grund sein, warum Verletzungen entstehen. Ja. Und das ist ja auch nicht das erste Mal gewesen, dass er sich verletzt hat aufgrund so einer Situation. Ne.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, man muss da sehr vorsichtig sein. Ich habe natürlich auch nur eine 6 bis 7 in meiner Bewertung. Aber insgesamt, denke ich, war das einfach eine sehr unglückliche Saison. Und ja, auch dieses Thema mit dieser Gehirnerschütterung. Da hat er ja auch selber gesagt, wenn er sofort vom Eis gegangen wäre, wäre es vielleicht nie so krass geworden und es hätte vielleicht nicht so lange gedauert. Aber man versucht natürlich, ja, für den Verein versucht man natürlich alles, ne? Versucht man dann weiter drin zu bleiben und die Leistung weiter zu erbringen. Und da sieht man einfach, dass das dann kontraproduktiv ist, ne? Genauso wie damals dieser Zusammenstoß mit McRae, war das
Ja.
McRae? Nach dem gewonnenen Halbfinale,
Viertelfinale. Sorry, wenn ich
Entschuldigung,
die korrigiere, aber.
genau, Entschuldigung, ja, genau, Viertelfinale, da ist es ja auch so gewesen, er hätte ja auch ausweichen können. Ich will ihm jetzt gar nicht die Schuld zuschieben, ja, aber wenn du dir das Video anschaust, dann siehst du, dass er das auch so ein bisschen provoziert zumindest, ja.
Ja.
Und da ist auch diese Verletzung entstanden. Also ich glaube, das ist bei ihm einfach so ein bisschen so ein Mindset-Thema. Und daraus entstehen halt eben diese Verletzungen und du hast die Garantie eben nicht, dass es das nicht wieder passiert. Ja. Und das macht ihn ein bisschen so zu so einer tragischen Figur für mich.
Ja.
Und jetzt auch in diesem Gesamtkontext, also jetzt den ERC verlässt, ja schon noch mehr. Ja.
Ja.
Und
Genau.
eine Sache fällt mir noch ein, weil du gesagt hast, das war ja, als das bekannt gegeben worden ist, was in dir vorgegangen ist. Ich kann mich erinnern, sein Comeback beim ERC wurde ja mal im Sommer bekannt gegeben, also das war dann direkt vor der Saison, wo wir dann Finale gespielt haben. Und da haben wir alle so eine Aufbruchsstimmung gehabt dadurch, ne? Garteig kommt zurück, jetzt wird alles wieder gut.
Ja.
Das hat quasi wie so eine Euphorie verursacht bei allen, auch bei mir. Hat sich ja dann auch bestätigt. Und jetzt, als diese Meldung kam, unverhofft, weil er wurde ja nicht verabschiedet, sondern die Meldung kam dann ein paar Tage nach der Abschlussfeier, dass er den EC verlassen wird, hat sich das genauso angefühlt, nur umgekehrt.
Ja, verstehe, was du meinst, ja.
Ja, also das war so für mich so, ach du Scheiße, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter mit dem EC? So ein Gefühl war das, ja. Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Ne? Es gibt ja keinen Grund dafür, weil es wird weitergehen. Aber trotzdem war das wie so ein Spiegel verkehrt, das Gefühl von damals vom Sommer, jetzt halt nur negativ. Ja,
Ja.
also
Sehr.
ganz.
Also, überall, wo ich das dann gelesen habe, ich so, okay, ja. Und ich bin da auch absolut einer Meinung. War so ein bisschen natürlich aufgrund dieser Corona-Saison, wo sie ja alle da waren, ne, Alice und wie sie alle heißen und hießen. Auch eine geile Saison, ne, zwar ohne Fans, aber trotzdem spielerisch mit einer der attraktivsten der letzten Jahre. Und dann natürlich hast du einen Michael Gartheig, der sich auch wirklich ein bisschen in die Stadt verliebt hat, in die Fans, sag ich jetzt mal. Er wollte auch wirklich mal mit Fans spielen. Und das hast du natürlich dann auch gemerkt, dass er sich pudelwohl fühlt und sich auch wirklich mit der Stadt, mit dem Verein identifiziert hat. Wir hatten ja auch mit unseren ganzen Social Media Sachen, die wir so gemacht haben, auch hin und wieder mal mit ihm zu tun. Und er ist auch auf uns damals zugegangen: Hey, ich hätte einen Schläger, wollt ihr den nicht auch versteigern für den guten Zweck? Also, es ist schon ein Spieler, der mitliest, was über ihn geschrieben wird. Ne? Positiv als auch negativ. Hat man ja auch schon in unseren Podcasts das Thema, dem das auch sehr zu Herzen geht. Aber jetzt natürlich zum AEV wechseln wird. Und ja, in dem Interview heute mit dem Donaukurier, das rausgekommen ist, wird auch hier erwähnt, er hat vom ERC kein Angebot bekommen, ne, oder noch kein Angebot bekommen, sagen wir es mal so. Und er wollte halt Klarheit haben für sich und seine ja, jungen Familie. Ist er jetzt im März Papa geworden? Und in einer Form verstehe ich es natürlich, aber natürlich auch verstehe ich den ERC, der sage ich mal, abgewartet hat, wie es halt wirklich weitergeht. Und ja, wenn das Angebot vom ERC halt nicht dem entspricht, was sich ein Michael Garteig auch vorstellt, und es war ja auch so in einem ja, Interview während der Saison, dass er, sage ich jetzt mal, ein bisschen Probleme hatte, auch diese Rolle mit dem ja, Wechsel mit Williams im Tor zu akzeptieren,
Problem.
weil er durchaus gewohnt ist, einfach sagen wir, die Masse der Spiele einfach zu machen. Es ist nicht seine Welt, ne? Muss man, glaube ich, auch dann sagen, okay, es ist halt einfach die DNA, die der Verein spielen lassen möchte, die das Trainerteam spielen lassen möchte, weil du halt einfach, sagen wir mal, zwei Torhüter brauchst, wo der eine auch mal seine verdienten Pausen bekommt und du dahinter einen hast, den du einfach mal auch deine Spiele geben musst und nicht nur 4, 5 pro Saison. Und deswegen, ja, muss man natürlich auch die.
Es ist Eishockey immer noch Teamsport, ja.
Ja.
Und bei aller Liebe, Michael Gartheig, ihr kennt meine Meinung, ich war mit ihm ja auch so ein bisschen im Austausch immer wieder. Und ich glaube, weil es wird ja sehr vieles kolportiert, auch jetzt bezüglich dieser, ich will alle Spiele machen und so, ja. Und ERC hat da eher die Vorstellung, so diesen modernen Ansatz, dass sich die Torhüter das ein bisschen teilen. Nicht 50-50, aber ein bisschen eine Aufteilung, die da ist, dass die Nummer 1B auch zum Zuge kommt und Spiele bekommt. Und ich glaube, dass in dem Fall der Verein über den Spieler geht.
Ja.
Ne? Also, und egal wie der Name dahinter ist, ob das ein Gartheig ist oder wer auch immer, da muss immer das Interesse vom Verein immer im Vordergrund stehen. Und ich denke, wenn die sportliche Leitung. Und mittlerweile muss ich auch sagen, da müssen wir dem Team ja auch so vertrauen, ja, weil er hat so viele gute Dinge auch entschieden in den letzten 3 Jahren, dass wenn er der Meinung ist, dass das einfach nicht ins Konzept passt, ja,
Ja.
dann müssen wir ihm diesen Vertrauensvorschuss auch geben und sagen,
Der
okay, dann gehen wir diesen Weg, weil nochmal.
ERC wollte ja mit Garteig in die neue Saison gehen. Man hatte ja Gespräche geführt, aber natürlich dann auch, sagen wir es mal, unter den Parametern, die ins Gefüge passen. Und ja, wenn Larry Mitchell natürlich jetzt auch Gartner kennt, der hat ihn ja auch damals zum ERC geholt in der ersten Saison, ihm natürlich auch die Vielspielergarantie geben kann und will, ist es halt einfach für mich auch das Business. Auch wenn, sagen wir so, der Fan natürlich das jetzt natürlich auch mit einer geteilten Meinung sieht, weil wir hatten ja auch so ein bisschen gefragt, hey, Garteig zum AEV, wie fühlst du dich dabei? Und das lassen wir mal kurz nachgucken, wie da so ein bisschen die Stimmung war. Ja, durchaus ein paar Leute haben mitgemacht. Lass mich kurz überlegen. Ja, für viele war das ein No-Go, dass er zum AEV wechselt. Aber auch dicht gefolgt von der Aussage, es ist einfach das Business. Natürlich,
Exakt.
Augsburg ist Augsburg. Und auch er hat gesagt, will kein Feindbild sein. Nee, im Gegenteil, es war halt einfach eine Entscheidung für sich und nicht gegen den ERC oder sonst irgendetwas. Ich kann aber auch jeden Fan verstehen, der so ein bisschen die Probleme damit hat, weil es halt einfach die Augsburger Panther sind. Ja, glücklich, glaube ich, ist er hat auch selbst in diesem Interview auch gesagt, er kann dieses Gefühl noch nicht wirklich einordnen. Also, ich bin jetzt mal so eine Euphorie gegenüber meinem kommenden Arbeitgeber, war das jetzt in diesem Interview auch noch nicht. Ne, weil sein Sohn ist in Ingolstadt geboren, der Hund ist aus Ingolstadt, also er ist sehr verwurzelt in dieser Stadt. Und ich glaube, sein blau-weißes Herz wird auch weiterhin schlagen. Aber natürlich ist halt auch einfach Eishockey ein Geschäft. Kann natürlich auch da sein, dass du halt einfach mal woanders spielen musst. Und deswegen muss man auch sagen, okay, die Saison, oder die Liaison zwischen Gartek und WNC ist jetzt einfach vorbei. Und viel Spaß bei deiner neuen, auch wenn die neue Kacke ist.
Ja, und ich glaube, wir können jetzt auch sicher sein, dass es nicht ein nochmaliges Comeback geben wird beim ERC. Also das glaube ich,
Als Spieler glaube ich nicht mehr.
die Zeit als Spieler glaube ich nicht mehr, genau. Die Zeit ist da einfach nicht mehr genug, auch vom Alter her. Und Augsburg, klar, kann man jetzt kritisieren, warum ausgerechnet Augsburg. Aber ich glaube, nach dieser Saison hat er auch nicht so die große Auswahl gehabt, wahrscheinlich. Also ich denke nicht, dass er jetzt hier 6 oder 7 Angebote hatte aus der Liga. Ja.
Es gab zwei Angebote laut dem Interview aus der deutschen Eishockey-Liga.
Ja.
Eins davon, also zusätzlich vom ERC. Also von daher hat er sich jetzt einfach für das entschieden, was ihm besser in den Kram passt. Und ich glaube, jetzt braucht man das Thema nicht weiter breitreden. Gartek wechselt nach Augsburg, Haken dahinter. Glaube ich, ist das Beste, was man hier machen kann.
So schaut's aus.
Gut. Dann kommen wir zu einer etwas sehr schwierigen Benotung, was natürlich jetzt genau auf ein Drittel oder ein halbes Spiel, ich weiß nicht mehr ganz genau, sich hinausläuft, nämlich der Einsatz von Erik Eder, den er aber zu null geschafft hat. Ich glaube, da kein Tor kassiert, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Hat eine Gesamtnote von 6,81 erhalten. Ist auch nachdem Pertuch sich ein bisschen oder nachdem Pertuch zurückbeordert worden ist, auch mit einer Förderlizenz für Ravensburg ausgestattet worden. Und das ist jetzt mit einer 6,81 auch eine faire Bewertung, glaube ich. Und jetzt kommt gerade, sorry, wenn ich jetzt unterbreche, die Meldung, dass Dresden das Spiel in Ravensburg gewonnen hat.
Wow, okay. Schaue ich direkt mal nach.
Und somit Meister in der deutschen Eishockey-Liga 2 ist und ja, theoretisch jetzt aufsteigen dürfte. Und Düsseldorf geht runter. Puh, okay.
Ja, Dudle. Also die werden, so wie ich es mitbekommen habe, in diversen Podcasts und so weiter, ist ganz klar auch Aufstieg, dann auch Ansage in Dresden.
Ja, sie sind ja
Also
gemeldet.
auch,
Sie haben ja
genau, also.
die Vorarbeit geleistet. Sie mussten Meister
Genau.
werden. Und ja, Glückwunsch natürlich auch hier an Meister Panther, Travis Turnbull und Niklas Sumpert als unser Meister-Coach, die natürlich an so einem Tag wie heute, den 29.04., und wir wissen alle, was vor 11 Jahren passiert ist, natürlich jetzt wieder feiern dürfen.
Respekt, ja.
Und ich glaube,
Nichtsdestotrotz hätte ich nicht gedacht, dass diese Serie so eng wird, ne? Also das ist wirklich Spiel 7 Overtime. Wow.
genau. Aber das jetzt wieder nur Randnotiz, ne? Heute im Stadion live. Mit Erik Jeder, glaube ich, kann man auch schwer mit seinem Einsatz besetzen. War ja dann natürlich auch in Ravensburg mit der Förderlizenz. Glaube ich, wird dem ERC als, sag ich mal, hin und her springender Goalie weiter zur Verfügung stehen. Denke ich mal, weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann schauen wir mal. Kommen wir nun zu den Abwehrleuten. Fangen wir an mit einem Neuzugang in die Saison, der ebenfalls jetzt für ein weiteres Jahr vertraglich an den ERC gebunden ist, nämlich Sam Rupp, der mit einer Gesamtnote von 6,53 habe ich persönlich nicht so erwartet, dass der, sagen wir so mal, eher im Mittelfeld war. Ich habe den persönlich stärker eingeschätzt, aber da habe ich jetzt auch eine 7 vergeben. Und das ist auch so der Haupttenor. Aber die Hauptbenotung lag auf einer 7, mal 6, mal weniger eine 8. Ich glaube, drei Leute, die eine 2 gegeben haben, kenne ich sogar persönlich, die da nicht wirklich was mit seiner Spielweise anfangen können. Aber ja, ich glaube, den habe ich ein bisschen, er war grundsolide. Ne? Du hast es ja auch selbst mal öfters gesagt, spielerisch definitiv stärker wie Čapke.
Definitiv, also ich ganz kurz, ich hacke da auch direkt ein.
Ja, bitte.
Meine Bewertungen sind immer auch angelehnt, so ein bisschen nicht nur an Vergleich quasi mit anderen Spielern, weil es hat ja jeder auch eine andere Rolle und dann andere Stärken, sondern auch angelehnt an Erwartungshaltung, Rolle im Team, und die Vorgeschichte vom Spieler. Und ich sehe, ich habe ihn mit einer 8 bewertet, ja, eben vor dem Hintergrund, dass er sehr, sehr defensiv, sehr sicher agiert hat. Klar hat er am Anfang den einen oder anderen Fehlpass auch gespielt, aber ich sehe ihn auch spielerisch im Spielaufbau. Auch wenn er der Scheibenführende ist, ist er sehr sicher. Also er kann sich sehr gut mit der Scheibe bewegen, hat einen sehr guten Überblick, spielt dann gute Pässe in der neutralen Zone. Und aus dem Blickwinkel war er auf jeden Fall für mich ein Upgrade zum Jobber, muss man einfach mal so sagen. Zumindest zum Jobke in seinen letzten 2 Jahren oder so. Ja. Und ich finde, dass so ein Defender mit einem deutschen Pass du erstmal finden musst.
Ja.
Ja, also das ist ja auch nicht so, dass die auf der Straße Schlange stehen und warten, bis sie bei dir spielen können, ne? Und das war für mich Grund genug, auch zu sagen, okay, Verlängerung absolut nachvollziehbar. Vor allem, weil ich davon ausgehe, dass er auch nicht der teuerste im Kader ist, ja. Und grundsolide und auch ohne Murren dann auch mal auf der Tribüne Platz nimmt, wenn er überzählig ist.
Glaube, der
Von
kennt seine
daher,
Rolle.
ja, absolut.
Und ich glaube auch im Wechsel jetzt mit Breto, je nach Gegner, ne, glaube ich, einsetzbar oder halt auch nicht. Oder kann auch gegen jeden spielen, logischerweise.
Ja, sicher.
Der einzige Punkt, wo ich sage, okay, habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, wäre so ein bisschen das Thema Härte. Ne, auch, dass der, sage ich jetzt mal, klare Grenzen zieht, wenn, sage ich jetzt mal, jemand einen von uns mal unsanft angeht, da hätte ich mir doch durchaus ein bisschen mehr erhofft und auch erwartet, muss ich auch ehrlich sagen, weil man natürlich auch so ein bisschen ihn dafür geholt hat. Ne, also er hätte gerne, glaube ich. Ne, also es gab schon durchaus mal ein paar Momente, wo es nicht mehr lang gebraucht hat, dass er mal die Handschuhe fallen lässt. Aber es war halt, das, glaube ich, kann man an der halben Hand abzählen, wo es so war. Muss hier nicht unbedingt sein, weil hier familienfreundliches Eishockey und so. Ne? Aber ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr, auch was das Thema Härte betrifft. Ich glaube, wenn man ihn jetzt dann auch lässt, wenn es mal der Fall ist, ich glaube, kann man auch einen Sam Rupp durchaus für solche Dinge gebrauchen.
Definitiv.
Next one, Matthias, war ein Förderlizenzspieler aus Ravensburg, Leonhard Korus, der bereits auch schon in der DL für Iserlohn ein paar Spielchen gehabt hat in der Vorsaison. War absolut fehlerfrei, Gesamtnote für das kleine, was hat er gehabt, drei oder vier Spiele. War eine 5,13. War absolut solide, fehlerfrei, hat die Community geschrieben. Gute Auftritte trotz geringer Eiszeit. Also ich glaube, das Höchste war mal so 8 oder 9 Minuten, was durchaus okay war für den Zeitpunkt.
Genau, also ich glaube, dass er tatsächlich, also ich war positiv überrascht, wie er auf dem Eis aufgetreten ist. Da siehst du aber
Auf
auch schon
alle
die
Fälle
Erfahrung.
Oberschenkel wie ich, Bauchumfang. Alter
Okay,
Schwede. Ich
Ansage.
habe den beim Warmmachen draußen gesehen, beim
Okay.
Kicken. Also die Oberschenkel waren.
Okay.
Alter Schwede.
Ja, interessant. Ich denke gerade an deinen Bauchumfang und diese Oberschenkel.
Kopfkino, sorry.
Nee, also ich fand ihn wirklich sehr abgeklärt und ich glaube, was schade ist, dass er jetzt praktisch dann auch kein U23er mehr ist ab der neuen Saison. Das heißt, ich glaube, Vertrag bei uns wird da eher nicht in Frage kommen. Wäre er nochmal U23, dann wäre es auf jeden Fall ein Kandidat, finde ich, für eine U23er Völlig-Stelle bei uns. Aber so wird das, glaube ich, nichts. Aber ich denke schon, dass der Junge auch eine Zukunft hat in der DL2, vielleicht sogar in der DL bei gewissen Clubs.
Ja, gehe ich absolut mit.
Bewertung
Next
habe ich jetzt
one
keine, aber das ist ja wurscht. Ja.
ist auch schwer bei der Anzahl von Spielen.
Genau.
Also wir hatten natürlich Spieler, wo es wirklich schwer war, aber wir haben ja gesagt, wir müssen irgendwas nachgeben. Man kann nicht Spieler nicht benoten. Deswegen auch absolut fair, grundsolide mit einer 5, irgendwas, was gerade war. Nächster Spieler, ein sehr wichtiger Spieler, Morgan Ellis. Gesamtnote 8,20 und ich glaube, bei Morgan Ellis, wir wissen, was wir an ihm haben. Wir wissen, warum wir ihn geholt haben, warum wir ihn auch verlängert haben. Und Gott sei Dank haben wir ihn verlängert und wir konnten ihn verlängern. Den Kampf mit der Kindertagesstätte für seinen Kleinen hat ja jeder mitbekommen. Wir hatten ja auch im Podcast darüber gesprochen. Und ja, Benchos Herz natürlich, auch wenn Bencho jetzt nicht da ist. Über Morgan Ellis wissen wir alles, was es zu sagen gilt. Wurde alles gesagt, was es zu sagen gilt. Und deswegen auch die Gesamtnote 8,20 absolut top war wirklich die stabile Absicherung für Alex Breton. Und ich
Absolut.
glaube, über Morgan Ellis, glaube ich, brauchen wir es nicht so ausschweifend diskutieren, weil
Nee.
das ist
Alice ist
ein
Alice fertig.
Gnadewesen.
Alice braucht fertig. Ende. Ja.
Also, und für mich auch einer der zwei, drei Kandidaten nächstes Jahr für die Nachfolge von Wagner als Captain.
Richtig, weil, wie wir gelernt haben, uns ist die Nationalität vollkommen Latte, was das Kapitänsamt angeht. Ja, da gibt es nämlich auch unterschiedliche Meinungen. Dass es ein Deutscher sein muss oder wie auch immer. Ich bin der Meinung, es muss derjenige sein, der dieses Amt am besten ausfüllt. Ja? Unabhängig von irgendeinem Reisepass oder sowas. Aber wie gesagt, nur meine oder unsere Meinung.
The next one, der Capitano, geht von Bord, wechselt zu München
Ist schon länger bekannt.
und ist jetzt auch offiziell seit ein paar Tagen.
Jo.
Bekannt war es ja, aber ja, wir hatten ja eine ausgiebige Folge über den Abgang von Bio Wagner. Aber man muss einfach sagen, er hat sich auch nach dieser Zeit nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat seinen Stiefel, muss man einfach sagen, seinen Stiefel runtergezogen, gehört für mich einfach immer noch.
Sehr solide Saison, wirklich.
Also absolut defensiv eine Bank.
Ja.
Hat für mich in den Playoffs auch nochmal eine Schippe draufgelegt, wenn nicht sogar zwei. Hat hinten 0,0 anbrennen lassen. Aus meiner objektiven Wahrnehmung. Auch wenn der eine oder andere schreibt, es ist schwer, ihn, sage ich mal, fair zu beurteilen, weil er halt einfach geht. Aber es, nee, ist halt auch, es ist einfach Business, auch wenn es natürlich nach 11 Jahren ERC-Zugehörigkeit, er hätte die Chance gehabt, der ultimative ERC-Spieler werden zu können in den nächsten Jahren. Vor allem, er ist noch nicht mal 30, muss man auch noch dazu sagen. Ist auch in den letzten Jahren als Kapitän vorangegangen, auch als relativ junger Kapitän. Und zu Fabio Wagner muss man auch noch sagen, für die Zukunft natürlich weiterhin alles Gute. Und ich glaube, die Türen sind für die Familie Wagner immer in Ingolstadt offen, wenn es darum geht, eventuell mal wieder zurückzukommen. In welcher Position, auf welcher Position auch immer. Ich glaube, Da sagt man, glaube ich, nicht nein. Man wird mit Sicherheit eine Lösung finden, wenn es der Fall wäre. Aber natürlich, es geht ja erstmal für eine Zeit nach München. Kann ich ja natürlich auch absolut verstehen.
Weiß man
Und
eigentlich, wie lange er
deswegen.
unterschrieben hat?
München gibt keine Vertragslaufzeiten
Ja, okay.
bekannt, aber ich denke mal, seine 2 Jahre will er mit Sicherheit haben.
2 bis 3 Jahre schätze ich auch, ja, genau.
Ja, denke ich auch. Gut. Ist Nationalspieler, ne, wahrscheinlich jetzt gerade auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. We will see. Da ist ja auch der finale Kader noch nicht benannt, aber ich glaube, der ist gesetzt. Next one. Ein Spieler, der seine Karriere beendet nach dieser Saison. Ein Spieler, den man lieber in der eigenen Truppe hat wie beim Gegner, der den ein oder anderen Spieler oder Fan ein Dorn im Auge ist. Also Grüße an die Eisblock-Kollegen, die kein gutes Haar natürlich an Matt Boldy und seiner, sagen wir es mal, Art lassen. Ja, wenn man zum Beispiel an diese Spuckattacke dieses Jahr sieht, war ein absolutes No-Go, braucht man nicht reden, ist auch alles ein Haken dahinter. Aber natürlich ein absoluter, brutal wichtiger Spieler in den eigenen Reihen. Und Bodie mit einer Gesamtnote von 7,54 auch benotet. Ja, natürlich, sagen wir mal, die geringere Bewertung aufgrund seiner Just Bodie Things, ne, die er halt einfach so hat.
die auch in den Playoffs stattgefunden haben übrigens. Ja.
Ja, ich glaube, aber das sind halt einfach diese Spieler, die du halt einfach brauchst. Klar brauchst du kein Slow-Footing, Hack-Ding oder irgendwelche Spuckattacken, das mal ausgeblendet. Aber wir wissen alle, wie sehr auch die Spieler selbst von Matt Boldy und die Teamkameraden über einen Typen Matt Boldy einfach schwärmen, der brutal wichtig ist, auf dem Eis, in der Kabine und so weiter und so fort. Und spielerisch einer der besten Two-Way-Verteidiger, die wir, sagen wir es mal, in den letzten Jahren hatten.
Genau, also meine Meinung zum Body und auch zu seinem Karriereende. Und da würde ich gerne nochmal Michael Gartag zitieren, der irgendwie letztes Jahr zu mir gesagt hat, das war auch, glaube ich, auch, wo er mal gesperrt war wegen irgendeiner Aktion oder so. Und da haben wir so geschrieben darüber und dann hat er geschrieben, der ERC kann froh sein, einen Verteidiger wie Matt Body oder einen Spieler und Mensch wie Matt Body in seinen Reihen zu haben. Und das glaube ich auch, dass es so ist oder so war. Aber aufgrund der Eskapaden und auch einer gefühlt immer kürzeren Zündschnur glaube ich auch, dass es der richtige Moment ist, aufzuhören. Also das ist meine feste Überzeugung, ja, dass er tatsächlich jetzt soweit war, sagen zu können, okay, und jetzt trete ich ab, ne, weil ich habe mich schon wieder auch sehr oft, nicht nur wegen der einen Aktion während der Hauptsaison, wo dann die 8 Spiele gesperrt war, sondern es gab noch eine Fülle anderer Aktionen und Dinge, die passiert sind,
Ja,
wo ich
aber
ihm dann
so
schon,
ist halt diese Sicherung bei ihm sitzt,
ja, wo,
hat einen Wackelkontakt.
ja
War ein bekanntes
und das,
Liedzitat.
ja genau, er ist quasi Body in den Charts, ja, und das passiert dann aber immer in einem denkbar schlimmsten Moment,
Also ich hätte
ja.
mir keinen anderen Spieler wahrscheinlich auch vorstellen können, der auf dem Eis steht und wie ein Hampelmännchen rumturnt, wie also. Mir fällt jetzt kein einer. Ich glaube jetzt ein Wayne Simpson, ne, der eher der ruhige Typ ist, wird nicht so rumhüpfen wie ein Matt Boldy wie im letzten Spiel in Köln. Ja. Genau. Aber ist wie es ist. Matt Boldy wird die Panther verlassen, wird seine Karriere beenden und dann würde ich sagen, Matthias, kommen wir zu einer Personalie, die mir persönlich enorm gefallen hat in dieser Saison, der wirklich auch nochmal eine neue Schippe draufgelegt hat. Das ist Leon Hüttl. Und auch die Noten, die die Community gegeben hat, sagt es eindeutig 9,28. Ich glaube, es war sogar die mit einer der bestbenotesten Spiele im kompletten Ranking. Eine absolut überragende Saison. Hat sich so auch so ein bisschen zu einer Führungsrolle auf dem Eis, wo auch Matt Boldy nicht dabei war, oder mal mit anderen Partnern gespielt hat. Und ich glaube, Tim Regan weiß, dass das eine der wichtigsten Personalien, die es zu klären gilt, ist in den nächsten Jahren. Sein Vertrag läuft ja Ende der kommenden Saison. Ich glaube, 2026 hat er verlängert. Aus. Und ich glaube, der ein oder andere Club mit einem größeren Budget dürfte durchaus Interesse auch an solchen Spielen haben. Du
Denke,
kannst natürlich einen Mittel.
da wird die halbe Liga hinterher sein. Ja.
Ja, solange nicht nach Augsburg wechselt, die ja gerade so die 1B aufmachen.
Ja.
Aber zu Hüttl muss man natürlich auch sagen, Matze, da möchte ich dir mal das Wort
Bodi.
übergeben, weil glaube ich, da sind wir einer Meinung.
Bodi.
Ja.
Also für mich wird jetzt ganz interessant zu sehen, wie ein Hüttl eine ganze Saison ohne Matt Boddy funktioniert, weil man hat ja auch gemerkt, wenn Boddy dann mal gesperrt war oder mal, was ja seltener der Fall war, aber dann vielleicht auch doch mal verletzt oder krank, dass Hüttl dann anders spielt. Ich will jetzt gar nicht sagen schlechter, aber anders, ja, und vielleicht gar nicht so spektakulär, wie es sonst mit Boddy ausgesehen hat. Und Hüttl ist ja eigentlich bei uns mit Boddy groß geworden. Also der war ja von Anfang an irgendwie so ein bisschen so eine Art Ziehsohn von Matt Boddy und hat eigentlich auch schon immer mit ihm zusammengespielt. Und das ist für mich jetzt dann diese relevante Größe. Wie findet er sich zurecht ohne diesen Reihenpartner? Und natürlich hat Hübner, sage ich schon, der Hüttl auch das Zeug dazu, ohne einen Matt Boddy zu funktionieren. Also das Talent und so weiter hat er alles. Alles cool, ja. Aber das muss er erstmal auch nachweisen, ne? Also das werden wir sehen. Und er hat noch ein Jahr Vertrag. Und wenn ich jetzt auch anschaue, weil viele sagen jetzt schon, ja, unmöglich, den Hüttl zu halten und so weiter, ja, das wird mit Sicherheit eine Herausforderung. Aber wenn du jetzt auch schaust, welche Spieler den RC verlassen dieses Jahr und dass Hüttl im Prinzip dann so eine Art deutscher Verteidiger Nummer 1 werden könnte, auf lange Sicht gesehen, dann halte ich das auch durchaus für machbar, dass man den vielleicht halten kann. Also ich
Ja.
glaube, da müssen wir uns auch nicht kleiner machen, als wir sind, ne?
Ja, also muss man natürlich auch schauen und keine Harakiri-Sachen machen.
Jo.
Irgendwann ist auch mal beim ERC Ende Gelände. Und man braucht seine Spieler nicht mit dem Arsch voll Buttern, voll Kohle. Aber ich glaube, Hübner sage ich schon, weil ich den auf der nächsten Liste gleich habe. Leon Hüttl weiß das auch. Den schätze ich, glaube ich, auch jetzt nicht so ein, dass er da dem großen ganzen Money Money hinterher jagt. Sonst, glaube ich, hätte er schon wechseln können. Vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, wo er verlängert hat. Und deswegen genießen wir natürlich jetzt auch ein weiteres Jahr Leon Hüttl und ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir auch das über die Saison 26 hinaus weiter beobachten können.
Sehe ich genauso und ich hatte sogar die Hoffnung, dass vielleicht bei der Abschlussfeier irgendwas kommt in diese Richtung. Haben wir ja auch diskutiert. Aber da kam leider nichts. Also es wurde ja auch grundsätzlich ja im Vorfeld gesagt, es wird irgendwas bekannt gegeben und dann hat man schon 2 Tage davor 5 Namen bekannt gegeben, die verlängert haben. Und auch nur diese 5 Namen hat man dann bei der Abschlussfeier auch genannt. Das heißt, da gab es keine News. Aber ich hatte irgendwie so das Bauchgefühl, dass noch irgendwas kommt. Also entweder Gartheig oder Hüttl, habe ich das Gefühl gehabt, dass es irgendwie noch bekannt gegeben wird, aber es kam nichts. Ne? Gut, bei Gartheig wissen wir jetzt Bescheid. Ne?
Genau. Nächster Spieler, Niklas Hübner, war ja dann, sagen wir mal, zum letzten Saisondrittel raus mit einer Schulterverletzung, war dann ja verletzt, hat keine Spiele mehr gespielt, weder in Ravensburg noch bei uns. Hat die Note 5,70 bekommen, war natürlich, sagen wir mal, auch wenig bei uns. Die hat aber sein erstes Tor geschossen in der deutschen Eishockey-Liga gegen Nürnberg. Für mich eine
Ja, geschossen ist
Personalie.
aber schon ein bisschen übertrieben, ne?
Ja, drin ist drin. Am Ende war keiner
Ja,
drin auch.
das stimmt.
Ja, wie gesagt, aber wie gesagt, den Treffer kann keiner mehr nehmen.
Ja, das stimmt.
Grundsolider U23-Spieler. Ja, kann man mal
Aber
gucken.
meiner Meinung nach schon ein bisschen momentan so ein bisschen auch auf der Kippe, wohin es geht. Also ich glaube, der muss jetzt dann noch zünden, ja.
Also ich glaube, beim ERC seinen Platz zu finden, wird für ihn schwer. Ne? Weil ich glaube, aktuell wird es nicht mehr wie der siebte Verteidiger werden oder der achte sogar. Ne? Einfach dann im Wechsel. Ob er das in seiner Entwicklung auch dann so weitersieht oder der ERC ihn dann auch sagt, hey, wir packen dich nochmal vielleicht in ein Jahr komplett in Ravensburg. Muss man mal gucken, was halt passiert. Ich glaube, da ist auch alles möglich. Ich sehe ihn jetzt aber auch, muss man auch wenn ich Niklas absolut mag, sehe ich ihn jetzt nicht wirklich als Top-6-Verteidiger bei uns. Ne, braucht man, so ehrlich muss man auch sein, auch zu sich selber. Und ich glaube, da schauen wir mal, was dann noch so kommt. Ich glaube aber, das mit denen in der DL2 irgendwo parken, würde ihm wahrscheinlich besser gut tun, aber muss man wissen. Alex Breton, glaube ich, ist auch eine ganz klar 9,21 Gesamtnote. DL-Verteidiger des
Knapp
Jahres.
hinter
Ne, genau. Panther des Jahres geworden. Und eine überragende Hauptrunde. 20 Buden geschossen. Offensiv sehr stark natürlich auch mit der Absicherung Ellis. Ich glaube, ein Vizenetz damals war nichts ohne einen Ken Sutton.
Hütte.
Etc. pp. Glaube ich, das haben wir auch alles durch. Und muss man aber auch sagen, ein Alex Breton wurde gegen in der Serie gegen Nürnberg aus der Serie genommen. Ich glaube, er hat nicht mal schlecht gespielt. Also es gibt natürlich Stimmen, ja, von Breton hast du halt nichts gesehen. Ja, hast du. Aber der hatte auch keine Luft zum Atmen. Muss man auch sagen. Seine Schüsse wurden alle weggeblockt. Also da hat sich auch jeder Gegner brutal auf diese Position Alex Breton eingestellt. Und dann natürlich hast du vielleicht dann auch mal ein Spiel, wo du ja ein bisschen Ladehemmung hast, ne? Mehr den Gegner triffst wie was anders. Und deswegen, ja, in den Playoffs stark abgefallen, kann man natürlich sagen, aber ich sehe das ein bisschen mit dem anderen Auge. Wurde durchaus aus dem Spiel genommen.
Ich würde das nicht
Aber.
am Breton, ich würde das nicht am Breton festmachen. Klar, er war nicht mehr nie so sichtbar wie in der Hauptsaison, auch nie so spektakulär. Also so, diese spektakulären Alleingänge, ja, die er dann immer wieder gemacht hat, mit vielleicht mal einem Doppelpass oder so, auch dazwischen, wo er dann auch den Abschluss gesucht hat, das hat in den Playoffs wenig stattgefunden. Aber ich denke, insgesamt haben wir ja diesen offensiven Output in den Playoffs nicht gehabt als Mannschaft. Ja. Und wir haben speziell gegen Köln, aber auch teilweise gegen Nürnberg uns auch schwer getan, Chancen zu kreieren oder Schüsse durchzubekommen. Und das hat eben ihn auch genauso betroffen wie alle anderen auch. Also ich habe tatsächlich auch versucht, nicht diesen schlechteren Offensivoutput nur an ihm festzumachen. Ja, weil ich glaube, dass das ungerecht wäre. Also es war für mich einfach eine Systemfrage. Wir haben eben diesen Schalter, diesen berühmten Playoff-Schalter nicht gefunden. Und auch wenn es grundsolide war, was wir gespielt haben, es war einfach von der Klasse und auch von der Qualität der Chancen her bei weitem nicht das, was wir in der Hauptrunde hatten. Und das hat eben ihn am härtesten getroffen, ja, weil er so viel gemacht hat in der Hauptrunde, dass das am auffälligsten war, dass es da weniger gekommen ist. Ja. Aber ich glaube, es wäre ein Riesenfehler, das jetzt an ihm festzumachen.
Ja. Da glaube ich, können wir die Namen auch auswechseln, die einfach in den Playoffs halt nicht die erwartende oder zu erwartende Leistung gebracht haben. Aber machen wir weiter im Programm. Jetzt kommen wir zu den Stürmern.
Nein,
Die
einen haben wir
Nummer.
vergessen.
Ah, sorry, Brito.
Jo.
Genau, ich war schon wieder eine Seite weiter. Philipp Brito, Miss Gusi. Natürlich, Philipp Brito für mich auch eine absolut sinnvolle Verlängerung, ne, die auch schon vor Ende der Saison stattgefunden hat. Bleibt sogar jetzt für 2 weitere Jahre. Ne, und
Auch das
ja,
absolut zu Recht.
hat, wenn er auf dem Eis war, eine grundsolide Saison gespielt. Und viele sehen ja ihn auch so ein bisschen in diesen Wagner-Nachfolger der Spielart. Ne, hinten konsequent, meist fehlerfrei, macht wenig Fehler. Müsst ihr für meinen persönlichen Geschmack nur noch so ein bisschen an Masse zulegen, ne, um mit der Physis besser zurechtzukommen. Aber ich glaube, ein Blue Liner wird eher genauso wenig wie ein Fabio Wagner. Ne, das wird er, glaube ich, nicht mehr. Aber ich glaube, wenn der auf dem Eis war, den kannst du immer bringen. Und er macht einfach seinen Job.
Also ich finde, er hat so krasse Defensivqualitäten.
Ja. Starker Schläger übrigens.
Ja.
Mit Wagner, mit einer der stärksten Schlägerspieler.
Und deswegen, ich traue ihm sogar zu, also ich will da jetzt keinen Vergleich herleiten. Und es ist schwer, immer einen Spieler 1:1 zu ersetzen, weil jeder Spieler irgendwie andere Stärken hat und ein bisschen ein anderes Profil. Aber ich traue ihm schon zu, dass er so ein bisschen so in diese Wagner-Rolle auch reinspringen kann, langfristig.
Durchaus möglich, ja.
Ja. Ich war auf jeden Fall
Dann
überrascht, weil meine Erwartungshaltung war praktisch gar nicht
schauen wir
vorhanden,
mal.
was diese Personalie anging. Und deswegen auf jeden Fall für mich so eine der größten positiven Überraschungen der Saison. Ja.
Brauchen wir, glaube ich, nichts mehr dazu erzählen. Ist mit der Benotung auch bei einer, lass mich nochmal eine Seite zurückgehen, von der Community war es, glaube ich, eine 7, na, wo ist er denn? 7,28, auch absolut solide und eine faire Bewertung, die da gemacht worden ist. Next one, Philipp Kraus
Boah, tue ich mich schwer.
hat, ja, sehe ich ein bisschen in zwei verschiedene Rollen. Einmal der Philipp Kraus, der Tore schießt, und einmal Philipp Kraus, der den Gegner auf den Sack geht und sich nichts gefallen lässt. Also da hat er mir durchaus Seiten gezeigt, die ich von ihm nicht erwartet hätte. Ne? Auch ein Moritz Müller hat es von ihm, glaube ich, nicht erwartet, dass der so ein Baum geworden ist. Aber wir hatten es ja auch schon mal. Philipp Kraus hat natürlich an Körpermasse auch ein bisschen zugelegt. Ein sehr solider, starker Power Forward auf der deutschen Stelle geworden. Aber er hat für mich persönlich noch diese Balance noch nicht gefunden zwischen
Spiel und
spielerisch und
Aggressivität, ja.
ja, also er kann es definitiv, das möchte ich ihm auch nicht absprechen, aber hat natürlich dann auch eine Saison gehabt, die bitter für ihn gelaufen ist mit einer Verletzung, die ihn dann für längere Zeit auch rausgeholt hat, ist dann ja zu kurz vor Hauptrundenende wieder zurückgekommen, hat da vielleicht nochmal zwei oder drei Spiele gemacht. Er wollte unbedingt wieder dabei sein. Ich weiß nicht, ob er sich damit auch einen Gefallen getan hat. Er war fit, aber sag jetzt mal, in den Playoffs brauchst du natürlich auch deine 100%. Und ich glaube auch, dass das mit der Grund war, dass er noch nicht auf diesem Level war, wie er sich auch selbst von sich erwartet und deswegen auch leider, sagen wir mal, der überzählige Deutsche war, mitunter, und deswegen auch draußen war. Kam nicht so wirklich in Form zurück.
Ich finde, er hat es ein bisschen zu sehr mit Gewalt versucht, teilweise, dass es funktioniert. Also er war dann teilweise, meine ich, ein bisschen unzufrieden, weil es vom Scoring her nicht so gelaufen ist, wie er sich das vielleicht erwartet hat. Und dann hat er das versucht mit einer übertriebenen Aggressivität oder einem übertriebenen Einsatz, vielleicht auch zu falschen Zeitpunkten, das dann irgendwie wieder reinzuholen. So den Eindruck hatte ich manchmal in Spielen, ja. Und das ist dann manchmal auch daneben gegangen. Es hat dann halt nicht immer funktioniert. Und deswegen war es dann eher eine durchwachsene Saison, würde ich sagen, für ihn.
Ja,
Also.
also war auch das Feedback, er wirkte unzufrieden, hat in seiner Entwicklung stagniert.
Jo.
War auch das Feedback, was aus der Community kam. Die Benotung 7,5 ist absolut solide, kann man auch so stehen lassen. Aber sagen wir es mal, da geht es jetzt wie in einem Schulzeugnis, auch sehr über den Text, ne, wie der Spieler sich verhält. Und da ist jetzt auch ein Thema, was jetzt gerade halt aktuell so die Runde macht, was auch in den Medien stand. Ich glaube, im Bericht von Donaukurier war es, dass es scheinbar auch Gerede gibt, dass Philipp Kraus mit einem ja, Wechsel liebäugelt, eine Luftveränderung sich wünscht. Und ja, das
Also
ist
wenn
halt
sie
einfach so ein Raum. Man hört jetzt da gerade relativ wenig, aber ich glaube, wie es Timmy Regan so sehen, schauen könnte, man findet immer eine Lösung, ne, für beide Seiten. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch eine Frage, findest du jemanden der Qualität eines Philipp Kraus, den du ersetzen könntest und verpflichten könntest, oder Philipp Kraus, der ja einen Vertrag bis 2027 hier hat, wird vielleicht jetzt auch mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es gibt Gerüchte, es gibt Gerede, wie es halt immer so ist, wenn sowas rauskommt. Es gibt auch die Gerüchte, Philipp Kraus geht nach Augsburg. Ne, also Augsburg, das neue Rosenheim. Und ja, schauen wir mal, was da noch passiert. Also ist halt offiziell noch ein Panther, bleibt ein Panther. Und ich glaube auch, dass nach der WM man sich dann nochmal zusammensetzen wird und hier nochmal Klarheit schafft. Ne,
Vielleicht dann
wir.
übernächste Saison sogar gegen Rosenheim. Ja, wird man dann sehen.
Hätte ich nichts dagegen, wenn Dresden dann absteigt.
Ja.
Gut.
Ne, ich meine die Augsburger in der zweiten, aber. Ne?
Ja, ich brauche Dresden weniger wie Augsburg.
Ja, das stimmt. Das ist richtig.
Miles Powell ist unser nächster Spieler auf der Liste. Eine Benotung von 7,80 und hier auch mit dem Zusatz: Hauptrunde war er Licht und Schatten. Also hat richtig geiles Spiel. Also die Anfangszeit hatte wirklich gezeigt, was er für einen Speed hat, was er auch für eine Torgefahr ausstrahlt. Spieler mit den meisten Schüssen stellenweise aufs Tor. Hatte dann aber auch Phasen, wo man sich gefragt hat, wo ist er eigentlich? Spielt er heute eigentlich? Also war auch sehr unglücklich. Trotzdem, zweitbester Scorer in den Reihen. Oder wenn man strenges zweit- oder drittbester Scorer. Wir haben ja noch einen mit Kenny Agostino, der jetzt dann gleich kommt. Mit genauso vielen Punkten. Aber in den Playoffs auch mitunter gegen Nürnberg durchaus noch Scoring-Potenzial hatte, aber gegen Köln auch selten zu sehen war, sagen wir es mal so. Und sag jetzt mal, weiß nicht, ob er mit Matt Boldy öfters mal rohes Fleisch gegessen hat oder so. Macht halt auch so ein paar Sachen, die man nicht macht, also so zieht dumme Strafen, wenn es mal, sagen wir es mal, nicht gegen, wenn er mit sich selber nicht zufrieden ist, dass einfach mal so die eine oder andere unnötige Strafe kommt. Und das ist auch so, wie ich Miles Powell ja, so wahrgenommen habe in dieser Saison. Man muss sagen, die Verlängerung mit Miles Powell um ein weiteres Jahr kann man absolut machen, meine persönliche Meinung nach, weil du musst, brauchst erstmal so einen Spieler, der dir 49 Punkte, glaube ich, war es, oder 53 Punkte mit den Playoffs macht, ne, in dieser Preiskategorie. Und deswegen geht es auch völlig in Ordnung, dass man einen Miles Powell verlängert. Und ja, aber wenn er das mit den Strafen noch hinbekommt, glaube ich, haben wir da auch nächstes Jahr weiterhin Spaß mit ihm, an ihm oder so.
Ja, so also, ihm fällt mir nur ein, Hauptrunde hui, Playoff ein bisschen pfui. Hat auch einige Fehler drin gehabt, ein paar Scheiben verloren, auch ein paar Scheiben, die zu Gegentoren geführt haben. Will ich jetzt auch nicht verurteilen, das kann passieren. Aber da würde ich mir ein bisschen mehr Konstanz erwarten zwischen Hauptrunde und Playoffs. Das wäre meine Erwartungshaltung für die neue Saison. Grundsätzlich halte ich ihn für einen super Zocker und einen guten Spieler und auf jeden Fall einer L-Lizenz wert.
Genau. Ist unterschrieben. Der Next One, ein Spieler, der jetzt aktuell noch in der Luft hängt, wurde noch nicht als Spieler mit einem weiteren Vertrag verkündet, aber laut aktuellen Medien ist es scheinbar so, dass auch in der kommenden Saison Kenny Agostino wieder für den ERC auflaufen wird. Schauen wir mal, wann's, ob es offiziell gemacht wird oder vielleicht auch nicht. Sieht sehr danach aus. Drittbester Scorer der Panther war Topscorer in Düsseldorf, bevor er zu uns gekommen ist und jetzt einer von vielen ist. Und ja, auch Benotung von 7,77. Also, ich glaube, der müsste nach Vegas. Ne, also eine Slot-Maschine, ne,
Ding, ding, ding.
dann glaube ich, kommt er nicht mehr zurück, weil er
Ja.
ein Caesar Palace ausgeräumt hat. Hatte seine Licht- und Schattenmomente, hatte auch so eine Phase, wo es einfach nicht gelaufen ist. Man hat es dann auch bei seinem Tor, wenn es da gemacht hat, auch am Jubel gemerkt, dass da wirklich bei ihm ein Rucksack voller Steine abgefallen ist. Und ich persönlich wünsche mir, einen Kenny Agustin auch in der kommenden Saison im Panther-Trikot sehen zu können.
Ja, ich auch. Und nur eine kleine Einwurf zu ihm. Das ist für mich so ein Spieler, der immer jederzeit für so einen genialen Moment gut ist.
Ja.
Also das kommt dann aus dem Nix, ne? Also entweder ein Schuss oder ein Pass oder sowas, ja. Auch die Art, wie er sich auf dem Eis bewegt und Übersicht. Ich glaube, er hatte schon bessere Saisons in der DL, glaube ich, insgesamt. Und ich sehe aber das Potenzial, also ich sehe keinen Grund, warum er es nicht bei uns nochmal wiederholen sollte. So eine richtig, richtig geile Saison, wo er richtig explodiert. Und das erhoffe ich mir dann für die nächste. Ja.
Bin ich absolut dabei. Die Nummer 12 auf unserer Liste ist Noah Dunham, der die Panther bekanntlich verlassen wird. Wurde auch heute in Frankfurt, nee, gestern Abend, sorry, in Frankfurt als Neuzugang vermeldet. Und bei Noah Dunham kann man sagen, hat auch die Saison von seiner U23 Einsatzgarantie profiliert. War in der Unterzahl für mich einer der stärksten Spieler, die wir hatten. Hat eine positive Entwicklung genommen und auch nachdem er ja als DL-Rookie des Jahres vor 2 Jahren mit Heilbronn zu uns gekommen ist, obwohl Heilbronn damals aus der zweiten Liga abgestiegen ist, mit Personal gesagt, okay, bin ich gespannt auf ihn, hat sein Ding gemacht, hat sich definitiv weiterentwickelt, fällt jetzt leider auch ein bisschen aus dieser U23-Regel raus. Und ja, das waren auch so die Kandidaten, Johannes Kraus, der jetzt dann auch gleich kommt, und Noah Dunham. U23, ja, ne, absolut stark, auch als vierte Reihe mit der gefährlichsten, schneller Spieler, Scheibenglück vielleicht noch ausbaufähig, zu überhastet, aber hat auch wichtige Tore schon geschossen, weiß, wo die Kiste auf alle Fälle steht. Und ja, hat sich für einen Wechsel entschieden. Das heißt, für eine U23, ja, war ich immer ein bisschen hin und her gerissen.
Also, ich fand, er hat am Anfang seine Qualitäten überwiegend in der Unterzahl und in der Defensivarbeit so ein bisschen gezeigt. Hat sich aber während der Saison auch entwickelt, was das Spiel nach vorne anging. Also hat eine gute Geschwindigkeit. Ich finde, ist auch ein richtiger Beißer, vor allem in Unterzahl. Bleibt an einem Gegner dran, blockt Schüsse und so weiter. Also wirklich ein Vorzeigespieler, was das angeht, vom Einsatz her. Ich glaube auch, dass er sich tatsächlich diesen Platz als Ü-23er in der DEL, um sich dann nochmal zu beweisen, verdient hat. Allerdings, so wie du gesagt hast, jetzt nicht unbedingt bei uns, ne? Also ich habe das jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht tut ihm das auch gut in Frankfurt. Ein anderer Verein, anderer Trainer, andere Spieler um ihn herum.
Mit einer super Stimmung übrigens und tollen Fans. Und er hat schon immer in dem Frankfurt-Bettwäsche geschlafen. Nee, das hat er nicht
Richtig.
gesagt, aber in dem Text stand natürlich auch die Atmosphäre in Frankfurt, hat ihn schon immer beeindruckt. Sein Papa hat ja Anfang der 2000er auch in Frankfurt gespielt.
Ja, das sind mit Sicherheit auch irgendwelche Kindheitserinnerungen, die er da mitbringt. Ja, das ist ja
War er
auch in
das auf der
Ordnung.
Welt?
Ja,
Keine
why not?
Ahnung. Ach.
Ja,
Müssen wir gucken.
egal, auf jeden Fall, irgendwas wird er schon davon mitbekommen haben. Ja, vielleicht dann so im Nachhinein. Das heißt, da gibt es eine Verbindung familiär und dann soll er da sein Glück versuchen, das passt. Ja.
Genau. Aber wie gesagt, wir wünschen natürlich Noah Dunham hier in Frankfurt in 48 Spielen gutes Gelingen. Die anderen 4 soll er bitte seine Leistung einfach nicht liefern gegen uns.
Richtig.
Johannes Kraus, der Bruder von Philipp, auch ein Kandidat laut Donau-Kurier, der aktuell noch in der Schwebe ist, was noch unklar ist, macht man mit ihm weiter oder nicht, soll, so wie es der Wortlaut ist, auch verlängert haben oder wird verlängert, fällt ja auch aus der U23-Regel raus. Und da ist halt auch die Frage, auf dem gleichen Level mit Noah Dunham, da sehe ich aber auch einen Johannes Kraus ein bisschen weiter vorne wie Dunham, ne, wo man sich überlegt, kann man ihnen, sagen wir mal, diesen Slot auf der U23-Position geben. Hat einen stark, wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu, aber grundsolide gespielt, hat sich dann auch zum Ende der Saison wirklich festgespielt. Meiner Meinung nach war dann den Reihen, in denen eingesetzt wurde, hat so ein bisschen so den Springer ein bisschen machen müssen, auch zum Ende hin. Immer seinen Job erledigt, unangenehm, hat auch seine ersten Treffer natürlich gemacht. Ich, also, sehen natürlich auch im Konjunktiv, wenn er beim ERC bleiben würde, definitiv ja, mal für ein Jahr weiter verlängern, ob er das auch weiter im Kreuz hat. Bin aber noch ein bisschen unschlüssig, ob er sich da vielleicht erst einmal auch mit einer Rolle zufrieden geben muss, wenn der ERC sich dazu entscheidet, mit einer vollen Kapelle wieder in die Saison zu starten. Ne, wir haben ja hier wieder Champions League und so, eine Mehrbelastung. Ob man da vielleicht auch hier einen Johannes Kraus dann öfters vielleicht auch mal auf der Tribüne sieht.
Ich glaube, dass also mein subjektives Gefühl, wenn du beide Spieler, also Philipp und Johannes, gegeneinander stellst, sagt mein Bauch, warum auch immer, ohne dass ich jetzt hier irgendwelche Expertentum-Geschichten auspacken will, dass Johannes über etwas mehr Talent verfügt. Eishockeytechnisch.
Ja.
Also so Bewegungsablauf, stocktechnisch, Laufen und so. Das sieht irgendwie stimmiger aus bei ihm, so, ja. Und das hat er jetzt noch nicht in Output gepackt, das ist richtig. Man muss aber auch dazu sagen, dass
Glaube ich,
Philipp,
war auch nicht die Erwartungshaltung, glaube ich.
da auch nicht die Erwartungshaltung genau. Und man muss auch dazu sagen, Philipp ist ja älter, ne? Das heißt, er hat schon auch, was DEL-Einsätze angeht, einen gewissen Vorsprung. Und ich traue aber dem Johannes zu, dass er auch auf so ein Level oder vielleicht sogar mehr kommen kann,
Der kann
ja.
sich, glaube ich, reinbeißen.
Genau,
Definitiv.
genau, genau.
Abbott Kadakis, unsere 17 mit 7,11 in der Gesamtwertung. Zum Ende hin gesetzt.
Ich hab's euch gesagt.
Ja. Hatte, sagen wir jetzt mal, am Anfang in der Vorbereitung halt gesagt, boah, geil. Ne? Der scheint auch mit dem Tempo gut zurechtzukommen. Hatte dann natürlich auch, sage ich jetzt mal, durchaus seine ja, Startschwierigkeiten, hat am Anfang nicht so viel gespielt oder immer nur mal eingesetzt. Es gab auch schon Gerede, dass er den Vertrag auflöst und zurück nach Regensburg geht. Also hat sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, Herbert Kordakis wurde sogar jetzt für ein weiteres Jahr verlängert und speziell auch in den Playoffs ein brutal wichtiger Spieler geworden. An der Scheibe für mich brutal stark. Da gab es vielleicht nur noch einen, der ein bisschen stärker war, wie ein Abbott Kadakis, nämlich Wayne Simpson. Also da ist er wirklich stark, sehr guter Passspieler. Hat natürlich auch von seinen Einsätzen in der Top-Reihe neben Pieter mitprofiliert. Ne? Durch seinen, sagen wir mal, Reihe 1-Einsatz, wenn man es einfach mal so sagt, und der Reihe 2. Und er ja, hat eine positive Entwicklung zum Ende der Hauptrunde genommen. Und ich glaube, der weiß oder Marc Frenz will ihm auch sagen, woran er arbeiten muss, als auch im Sommer. Spritzigkeit, das Tempo war so am Anfang der Saison auch so ein bisschen, was auch genannt worden ist, ein bisschen sein Manko. Aber an der Scheibe brutal stark, gute Übersicht. Deutscher Pass, glaube ich, kann man auch nichts falsch machen.
Genau, kann man nicht falsch machen. Er ist auch, ich glaube, so ein Spieler, der auch Richtung Crunch-Time, Ende der Saison und Playoffs auch nochmal eine Schippe drauflegen kann, der tut uns auch gut. Ja, also der hat da wirklich merklich nochmal die Kohlen in den Ofen geschaufelt, ja, sage ich jetzt mal. Und das hast du auch gemerkt, ja. Und man hat eine Entwicklung gemerkt und er hat sich auch durch diese lange Zeit, wo er das Tor nicht getroffen hat, ja, auch nicht entmutigen lassen. Das muss man ihm auch irgendwie anrechnen. Ja, das haben wir alle schon. Der war ja, glaube ich, eine Zeit lang dann der Einzige, der noch kein Tor gemacht hat oder so. Von allen. Und auch da hat er weitergemacht. Also du hast ihm überhaupt nicht angemerkt, irgendwie eine Unzufriedenheit oder sowas, sondern er hat beharrlich weitergemacht und gearbeitet und sich da reingerobbt ans Team und ja, und gegen Ende der Saison in den Playoffs war er gesetzt. Und so muss es laufen. Ja. Und deswegen auch bei ihm sehe ich die Verlängerung auf jeden Fall als gerechtfertigt an, weil du kannst ja nicht nur Wayne Simpsons und Wojciech Szachowiak im Team haben. Ja. Das funktioniert ja nicht. Und du brauchst ja auch Spieler für die Reihen, ich sag mal, 2 bis 4, ja. Und ja, die Rolle wird man dann sehen nächstes Jahr.
Du hast einen Namen genannt, der jetzt auf der Liste weiter drüber steht,
War
nämlich
das eine, war das
Mojo.
ein ungewollter Querpass sozusagen gerade? Ja.
Wenn man es ungewollt sagt, aber
Ja.
wir haben es natürlich abgesprochen, dass wir uns die Pucks hier hin und
Natürlich,
her
natürlich,
schieben, natürlich. Mojo,
Wozu?
Wojciech Szachowiak. Gesamtnote 8,45. Ich lese mal nur die positiven und die negativen Punkte vor und dann quatschen wir kurz über Wojo. Positiv gibt immer 200%. Enormer Speed, wichtig im Spielaufbau, verlässlicher Scorer und die negativen Aspekte: Scheibenpech im Abschluss, viele vergebene Chancen trotz guter Laufwege.
Ja.
Ich glaube, es ist alles gesagt.
Es ist alles gesagt. Wojo wäre, wenn sein Abschluss, also wenn er jetzt nochmal einen Abschluss hätte, wie der eine oder andere DEL-Stürmer, ich glaube, dann wäre der nicht bei uns. Also das wäre so ein kompletter Spieler. Ich glaube auch, dass der von der Geschwindigkeit her auch im Kopf, aber auch wie er die Laufwege, die er nimmt, wie schnell er versucht, die Scheibe nach vorne zu tragen. Das siehst du auch in der Nationalmannschaft, wie gut das funktioniert, wenn die richtigen Nebenleute da sind. Man
Ja.
hatte ja bei der letzten Weltmeisterschaft waren ja die beiden NHLer neben ihm, hat er gecentert für die beiden NHL-Spieler. Und du hast gesehen, wie gut es funktioniert hat. Ich denke, dass sein Problem tatsächlich ist, dass der eine oder andere Mitspieler da gar nicht mitkommt. Das ist das eine. Das zweite, Energielevel ist mir unerklärlich, wie man über so ein Energielevel verfügen kann, dass man im dritten Drittel oder in der Overtime noch diese Geschwindigkeit so konstant aufs Eis bringt. Und er spielt ja auch Unterzahl, muss man auch dazu sagen. Ist ja nicht so, dass er nur Überzahl spielt, sondern er spielt alle Special Teams und ist sehr viel auf dem Eis für einen Stürmer. Ja. Und trotzdem, wenn er aufs Eis kommt, am Ende vom Spiel oder in der Overtime, dann fühlt sich das an von der Geschwindigkeit her wie im ersten Drittel. Ja. Und das ist etwas, was für mich unerklärlich ist. Und ich kann sagen, wir können auch froh sein, dass wir so einen Spieler wie ihn bei uns haben. Natürlich hat er auch dem ERC das zu verdanken, dass er in der Liga ist. Ne, aber er ist, denke ich, auch ein loyaler Kerl. Mit Sicherheit auch schon Angebote gehabt von anderen Clubs. Und ist jetzt auch dienstältester Panther, ja, muss man auch noch dazu
Ja,
sagen.
ich wollte
Das
es
ist
gerade
auch
sagen,
bemerkenswert,
diesen Hard Fact muss man jetzt auch schon sagen.
ja.
Und dann merkt man einfach, hey,
Genau.
was ist denn eigentlich jetzt hier los? Stachowiak, der jetzt ja, der Dienstälteste hier bei uns ist.
Seit 2019. Ja.
Wir haben ja so ein bisschen immer so die Spielereien, ne, mit Wojo. Ne? Gesagt, ich habe immer gesagt, er muss so seine Leistung bringen, ne, und beweisen, dass er das halt immer wieder quasi toppen kann. Du natürlich als Bojo-Fanboy, kann man natürlich so sagen.
Klar, bin ich, ja,
Ne?
absolut.
Ja, ich gebe dir auch hundertprozentig recht. Also ist nicht sogar einer der wichtigsten Stürmer, die wir auf dem deutschen Sektor hier bei uns auf den Rhein haben, hat sich wirklich auch, sagen wir mal, seinen Status erarbeitet. Ne? Hat das zurückgezahlt, wenn man ihm das Vertrauen schenkt. Er tat mir natürlich auch ein bisschen leid mit seiner Ladehemmung. Ich glaube, das war eine ziemlich lange Spieleserie, wo er halt einfach alles versucht hat, wo er dann, glaube ich, schon selbst an sich gezweifelt hat. Und dann, sagen wir es mal, auch im Kopf so klar zu kommen und einfach immer wieder probiert. Und dann, wo es dann mal wieder geklappt hat, ich glaube, den Schrei haben die 4000 Leute in der Halle nicht mal übertönen können, weil den hat jeder gehört. Ne, wo ihm mal wieder ein Treffer gelandet ist. Ja, dieses 1 auf 1, ne, das ist auch so ein Thema. Also man konnte fast Wetten abschließen. Ne? Dann auf einmal haut es wieder rein, wenn man gemeint hat, ach, das wird jetzt eh nichts. Und dann wie gegen Nürnberg im Viertelfinale, ne, hat er dann das Spiel 1 für uns entschieden in der Overtime. Ja, Wojo ist einer der wichtigsten deutschen Spieler bei uns und ich glaube, auch hier sind wir uns einig,
Hakenrad,
Haken dran.
da, genau.
Kommen wir zu Wayne Simpson, der auch hier seine Karriere jetzt beenden wird, wurde ja auf der Abschlussfeier entsprechend verabschiedet, war, soll ich den Faden verloren, war ja in seiner Jungfernsaison beim ERC Topscorer der deutschen Eishockey-Liga, auch der
Ich
einzige Panther, glaube ich, der das bis dato geschafft hat.
bin
Hat so quasi auch bewiesen, es ist wie eine Flasche Wein, je older, umso doller. Ne? War auch immer so ein Kandidat in den letzten Jahren. Verlängerst du ihn? Verlängerst du ihn nicht? Was machst du? Ne? Es gab schon so ein paar Sachen, okay, vielleicht müsste man sich jetzt hier was Neues einfallen lassen, aber dann hat es einfach in dieser Saison wieder gezeigt, dass es kann, eine brutal starke Saison, gute Übersicht, wirklich auch eine Führungsfigur auf dem Eis und auf dem Eis. Also ist auch alles gesagt worden, mit nicht sogar der spielstärkste Spieler in der ganzen Liga an der Scheibe. Ne? Und wenn der den Puck hat, dann bekommst du den nicht. Ne? Dann kannst du gleich sagen, nee, lass ich, kriege ich nicht.
Die Energiespeicher, genau, ja.
Genau, und ja, hat seine Karriere beendet, wird wieder zurück nach Übersee gehen. Und ja, kann man auch nur zu einer tollen Karriere gratulieren. Und danke ja auch, ist jetzt, glaube ich, das drittbeste Scorer der Panther-Historie. Und so schnell aus den Geschichtsbüchern nicht mehr wegzuradieren.
Naja, Simpson ist für mich gefühlt auch schon länger bei mir jetzt als die 6 Jahre.
Ja, war gefühlt ja.
Also keine Ahnung warum, aber ich habe eigentlich, hätte ich, wenn mich jemand fragen würde, wie lange war Simpson bei mir jetzt, hätte ich gesagt 10 Jahre oder so. Ja. Also das, keine Ahnung warum. Auch ein Typ, den du erkennst auf dem Eis. Also nicht so ein beliebiger Spieler, sondern du erkennst ihn von der Statur her, wie er sich bewegt, wie er schaut und so weiter, Stockarbeit. Erkennst du sofort, dass es Simpson ist. Wird mir fehlen persönlich. Aber natürlich muss man die Entscheidung akzeptieren, wenn er sagt,
Ja.
aufhören, Familie und so weiter und umorientieren, muss man da natürlich Verständnis für haben. Und mir tut sowas weniger weh als jemand, der dann Liga-intern nochmal wechselt und irgendwo 2 Jahre rumdattelt. Ja.
Ja.
So von daher, ja, wir hatten eine gute Zeit mit ihm. Hat leider nicht für den Titel gereicht. Zweimal Finale. Ja. Ne, sogar dreimal, oder? Ne, 2015 war er noch nicht da. Stimmt, scheiße. So lange war, genau.
Ist er wurscht?
Es ist genau
Gefühlt
so,
war er
zweimal
da.
Finale, ja. Zweimal Finale, glaube, eine gute Karriere bei uns gehabt, eine Bindung
Können
an die
nicht
Stadt
viele
aufgebaut.
Spieler von sich behaupten, zweimal mit
Ja.
dem ERC im Finale gewesen zu sein.
Richtig, genau.
Ja, genau. Der next one, Charles Bedreau. In diesem Sinne auch noch Grüße an Daniel Schießer, ne, der jetzt hier auch sich von Charles Bedreau mit verabschieden musste. Und ja, ich glaube, Charles Bedreau, ein brutal gut, starkes erstes Jahr. Sein zweites Jahr hat schon ein bisschen abgenommen. Ich glaube, auch ein sehr schneller Spieler, kämpferisch, immer top, kam
An der
hier
Bande,
nichts an der
überragend an der
Bande,
Bande.
brutal starker Spieler, hatte heuer einfach, sagen wir es mal, das Pech, dass er nicht über die ja überzählige Ausländerposition rausgekommen ist, hat halt öfters von der Tribüne aus zusehen müssen. Ich glaube, das war auch so ein kleiner, nicht in Anführungszeichen Fehler von Tim Reagan, den einen Zweijahresvertrag zu geben nach der starken ersten Saison. Aber natürlich ist es immer so eine Verhandlungssache. Hat, sag ich mal, nicht das bewiesen und zählte ja auch insgeheim zu den Topverdienern beim ERC. Was er ja leider, muss man schon sagen, nicht wirklich zurückgezahlt hat. Im Kämpferischen brauchen wir ihm nichts vorwerfen, aber es hat am Schluss nicht mehr dafür gereicht für eine weitere Zusammenarbeit. Und auf diesen Grund wünschen wir natürlich und ich auch natürlich Charles Bedreau für seinen zukünftigen Karriereweg alles Gute. Es stand ja irgendwo im Raum, dass er wieder zurück nach Finnland wechseln wird, weil da irgendwie die Frau herkommt.
Ja.
Dann sind auch Zwillinge ja vor ein paar Jahren auf die Welt gekommen. Und da geht jetzt wieder zurück in die Heimat, wo auch die Familie der Frau hier ist. Enrico Henriquez Morales steht bei mir auf der Liste. Matze, fang du mal an.
Henriques. Ja, Chico, ihr wisst ja alle, dass ich Chico-Fan bin. Habe auch mehrere Jerseys von ihm. Ich feiere den Typ einfach immer, wenn er auf dem Eis ist. Einsatz. Also er opfert sich für den Verein, für die Farben. Und dass es am Ende nicht dafür gereicht hat, beim ERC zu bleiben. Ich glaube, dass es für seine Karriere vielleicht besser ist, mal was anderes zu sehen. Gar nicht, weil ich jetzt der Meinung bin, er muss weg vom ERC, sondern da ist ja so viel passiert, auch das mit den Verletzungen und so weiter. Und ich glaube, es wäre schwer für ihn bei uns, diese Rolle, die jetzt die letzten 2, 3 Jahre eingenommen hat, bei uns über diese Rolle hinauszuwachsen. Und ich denke, diese Chance hat er nur bei einem anderen Verein. Ja.
Ja.
Und ja, natürlich ist es auch, ist Augsburg, ne?
Ja.
Ja, genau.
Wo sonst?
Natürlich ist es, wenn man keinen Sportdirektor hat, muss man nehmen, was der jetzt hier liefert, ja. Nee, aber jetzt im Ernst, ich glaube, er hat dann die Chance, einfach vielleicht auch eine andere Rolle einzunehmen, weil ich glaube, das Potenzial dafür hat er, ja. Er hat nicht nur das Potenzial, hier der Viertreihen-Zerstörer zu sein, sondern der hat auch ein Scoring-Potenzial, ein Scoring-Touch, hat eine gute Technik, gut am Stock, gut mit der Scheibe, schnell, hat dann eine Bande, also er hat alle Zutaten. Er braucht nur ein bisschen Glück, dass er 1, 2 Jahre mal gesund bleibt. Ja.
Ja.
Und ich glaube, dass wir noch einiges von ihm hören aus der DL. So.
Genau. Ja, wir hatten ja auch an der Abschlussfeier noch das Gespräch auch mit Lara, den wir ja auch hier schon bei uns im Podcast hatten. Hat auch gesagt, dass nach 5 Jahren, Mitte 20, es gibt auch andere Clubs wie den ERC, ist halt so. Es ist das Business und ich glaube auch, man sieht selber ein, dass man hier eine Luftveränderung einfach auch als positiv erachten muss und ist sehr, sehr wichtig auch, dass die Familie einfach in der Nähe ist und ich sage mal, da ist Augsburg jetzt nicht die schlechteste Adresse von der Herkunft und auf diesem Wege auch nochmal hier für die sportliche Zukunft und natürlich auch für die Gesundheit viel Erfolg. Hoffentlich ist diese schwere Verletzungsserie jetzt einfach Geschichte
Ja, und
und
dann noch
wir
die
wird wieder der
Geschichte mit seinem
Alte.
Arm und so was, da war so viel, ja,
Ja, ist ja.
was da irgendwie in die Parade gefahren ist. Und das ist wirklich so ein Junge, mit dem gönne ich das auch, dass es auch in Augsburg für ihn funktioniert, weißt
Ja, absolut, vom Herzen.
du? Genau, also wirklich 100%, ja.
Gut. Genau. Er hatte noch die Benotung 6,40, auch aufgrund dessen, dass er halt einfach so oft gefehlt hat.
Ja.
Aber wenn er gespielt hat, hat er seine Leistung gebracht. In den Playoffs vor allem eine Personalie gewesen, die den Unterschied gemacht hat, vor allem in der Nürnberg-Serie. Und ja, geht es weiter jetzt mit Luca Hauf, wo ich mir auch wirklich schwer tue, zu benoten, weil er hat kaum gespielt, ich glaube 2 oder 3 Spiele bloß. Sagen auch die Noten 4,88 in Ravensburg jetzt. Vizemeister hat dort eine absolut solide Saison gespielt, ist natürlich ein Prospekt. Wie man es in der Fachsprache nennt, hat jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich mehr Eiszeit auch bei uns, ne, weil er auch einer der U23-Spieler sein wird im Sturm.
Also
Und
ich bin mir sicher, dass wir ihn nächstes Jahr in Ingolstadt sehen werden, als fester Bestandteil im Team.
ja, durchaus möglich.
Ich denke, dass es von Anfang an so abgesprochen war, dass das erste Jahr, dass er da zu einem Kooperationspartner gehen wird und da erstmal ans Seniorenhockey herangeführt wird. Und ich halte immer noch viel von ihm im Sinne von, dass ich glaube, dass es ein sehr talentierter junger Mann ist.
Ja.
Und wie sich das entwickelt, muss man sehen. Aber ich denke, das, was in Ravensburg stattgefunden hat, ist
Ich
auf jeden
glaube,
Fall schon eine gute Grundlage, ja.
wenn der Krefelder Ziehpapa Pieter dann auch in der Nähe ist, glaube ich, dann wird er den auch nochmal ein bisschen unter seine Fittiche nehmen. Kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, genau.
Ja. Und wie es der Teufel so will, kommen wir zum Ziehpapa. Daniel Pieter. Gesamtnote 8,28 durch die Community vergeben. Und auch über Daniel Pieter müssen wir uns, glaube ich, nicht zu lange unterhalten. Wir wissen, was
Bisschen
wir
wie
an ihm
Alice,
haben.
ne? Ist ein bisschen wie
Es
Alice,
ist wie
so.
Alice.
Ja.
Bin froh, dass er bei uns ist. Ist auch für mich
Ja.
einer der Kandidaten, der so quasi das Kapitänsamt übernehmen könnte in der kommenden Saison. Aber ist auch eine absolute Führungspersönlichkeit, ohne irgendwelche Buchstaben auf der Brust. Für mich auch schon eine kleine Vereinslegende mittlerweile. Benjo hat es ja auch in einer der vorherigen Folgen mal gesagt, du weißt, was du einfach an einem Pierter hast, ne? Auch in den Playoffs. Da muss man sagen, okay, ein Kritikpunkt, wenn es wäre, dass er auch in den Playoffs, sagen wir jetzt mal, nicht so in Erscheinung getreten ist, wie es vielleicht auch als Führungsperson, so als Leitwolf auch erwartet hätte. Wenn man, sagen wir mal, im Vergleich vor 2 Jahren mit Wira in Mannheim auch für uns die Prügel kassiert hat und provoziert hat. Aber Daniel Peter natürlich auch mit genialen Momenten und nicht umsonst jetzt Top-Assist-Geber der deutschen Eishockey-Liga.
Ja, diese
Ne?
Pässe aus dem Nächsten, ne? Das ist manchmal einfach
Also
verrückt. Ja.
ich glaube, wir können jetzt jedes Jahr was Peter weiterhin dranhängend, also er ist ja ein 86er Baujahr, genauso wie ich. Wir werden nicht jünger. Ne? Und er hat gesagt, er möchte durchaus schauen, dass er so mit 40 durchaus auch noch DL-Eishockey spielen könnte. Man muss natürlich auch so ehrlich sein, wenn man es merkt, dass es nicht mehr geht. Ich glaube, auch so selbstkritisch und selbstehrlich ist er auch selbst zu sich. Aber ein fitter Pieter, der weiß, was er tun muss, um im Sommer wieder auf Temperatur zu kommen. Ne? Und den gönne ich natürlich jetzt auch auf der Südtribüne zu sitzen und seinen BVB anzuschauen. Ne, jetzt dann im Sommer und nächstes Jahr wieder die Gesichtsausdrücke, die keine Emotionen sind.
Ja, also ich glaube, um es abzuschließen zum Thema Daniel Peter, gut, dass er nächstes Jahr noch da ist.
Ja.
Gut, ja.
Für mich absolut die Überraschung dieser Saison aus der Wundertüte, die Tim Regan geholt hat, Austin Keating aus der Universitätsliga quasi ins Männer-Eishockey geworfen und brutal eingeschlagen. 8,93 in der Gesamtwertung, die meisten Tore im kompletten ERC, gerade glaube 24 waren es. Scoring brutal in der Hauptrunde, absolut Speed, Ruhe, Genauigkeit. Hat am Anfang ein bisschen gebraucht, ne? So mit den ersten 5, 6 Spiele vielleicht. Hat dann vielleicht auch mal ein bisschen ausgesetzt am Anfang, aber dann war der nicht mehr zu ersetzen. Also da war sowas von gesetzt und nicht umsonst auch jetzt um 2 weitere Jahre verlängert worden. Und ich glaube, Austin Keating könnte einer der Schlüsselspieler beim ERC werden für die kommenden Jahre.
Jo, sehe ich genauso. Was mich beeindruckt bei ihm ist seine, darf man das so sagen, so seine jugendliche Unbekümmertheit. Also
Ja.
das ist so, der spielt einfach, du hast das Gefühl, er spielt das Spiel, weil er Bock drauf hat, wie so ein bisschen Vojo auch, ja. Also er geht aufs Eis und du siehst das Lachen im Gesicht und er versucht immer irgendwas Außergewöhnliches zu kreieren. Und irgendwas zu machen, was der Gegner nicht erwartet. Und das gelingt halt oft. Ja. Und dass er gut ausgebildet ist, brauchen wir nicht drüber reden. Er kommt aus Nordamerika. College-Liga ist ja auch dafür bekannt, dass die Jungs gut ausgebildet sind. Von daher, ja, ich hoffe, dass er uns lange erhalten bleibt und auch ja, diese Kreativität und diese Unbekümmertheit weiter auf dem Eis haben. Ja.
Gut. Jan Nienhuis, für mich null zu bewerten, weil er hatte genau 2 Einsätze. Kam halt nie wirklich über diese überzählige deutsche Position auf der Tribüne hinaus, wurde dann auch nach Ravensburg bis heute verliehen. Ne? Genau jetzt als Vizemeister wird sich auch vom ERC verabschieden. Ist auch safe, braucht man nicht reden. Und mal
Weißt du
schauen, wo
was?
er.
Ich fand es schade, weil ich glaube, da schlummert mehr drin. Ich habe das Gefühl, dass da wirklich Potenzial ist für einen DEL-Spieler.
Ja, durchaus. Durchaus möglich. Hat er sich letztes Jahr, wo er dann, sagen wir mal, von der U23-Regel
Genau.
profitiert hat,
Genau.
Durchaus gezeigt in dem Dunstkreis der Nationalmannschaft auch nominiert worden ist. Aber sagen wir mal einfach, sagen wir mal, hat dieses Jahr einfach nicht sein sollen. Auch den diese.
Die schiere Masse im Kader hat ihn erschlagen dieses Jahr bei
Ja,
uns.
da kam
Genau.
halt einfach nicht mit. Und es war auch, glaube ich, dann auch die beste Lösung, ihn quasi komplett zu verleihen zum Kooperationspartner. Und ja, es ist so, er wird den ECE verlassen und dann woanders aufschlagen.
Genau.
Riley Sheen, die 91, bleibt ebenfalls für ein weiteres Jahr beim ERC und hatte ja die Vita als DL Topscorer, glaube ich sogar war er, wo er bei Bietigheim gespielt hat, mit 40 Buden. Damals gesagt, okay, 40 Buden werden es nicht. Ne? Brauchen wir bitte drehen, dass das eine Ausnahmesaison war. Aber Riley Sheen hat gezeigt, dass der, wenn er die Lücke sieht, wenn er die Lücke findet und die einfach reinmacht und der Torwart kann eigentlich nur noch hinterher gucken und
Ich
mit der
glaube,
Gesamtquote von.
dass die Schienenreihe in Bietigheim damals um die 30 Minuten Eiszeit bekommen hat pro Spiel im
Ja.
Schnitt. Und da scorest du einfach automatisch, ja. Also
Ja.
ich glaube, die haben 60 oder 70% der Punkte von Bietigheim insgesamt damals gemacht mit der einen Reihe. Und dass sowas nicht zu wiederholen ist bei einem normalen Club, ist ja klar.
Hat für mich starke Playoffs gespielt. Als einer der wenigen, muss man auch sagen, wichtige Offensivwaffe. Also sein Schuss ist einfach eine Waffe. Verlässliche Torgefahr und ich sage es mal, gut, dass der bei uns spielt. Kann man, glaube, vier Better Scorer, wenn ich es noch richtig jetzt auf dem Tableau habe. Und ja, hat er auch seine Spiele, wo es halt nicht so gelaufen ist. Dann hat er aber, wenn es halt nicht mit dem Toreschießen geklappt hat, auch als Passgeber fungiert. Also auch ein sehr starker Passgeber. Und ja, Riley Sheen weiter im ERC-Trikot mitunter der wichtigsten Verlängerungen, die Tim Reagan quasi noch eingetütet hat.
Hacken dann passt.
The last one ist Daniel Schmölz. Reingeschmolzen haben wir, keine Ahnung, wie oft geschrieben. Ich im Live-Ticker oder in unserer WhatsApp-Gruppe. Dieser Spieler hat uns gefehlt. Der vom Tor steht, der unangenehm ist. Ja, ist für mich eine der wichtigsten Neuverpflichtungen in diesem Jahr gewesen. Hat ja noch Vertrag für die kommende Saison, also den sehen wir auch nächstes Jahr, Gott sei Dank wieder. Und durchaus ein Puzzlestück, das gefehlt hat. Nicht nur laut meiner Meinung, sondern auch aus der Community. Und ja.
Einfach
Unterschreibe ich
auch,
so.
glaube ich, einfach auch, glaube ich, auch ein guter Charakter. Also ich mag auch seine Interviews und so, weil er immer sehr, sehr geerdet ist und ich habe auch das Gefühl, dass er jemand ist, der vielleicht, den du gerne vielleicht neben dir in der Kabine sitzen hast. Und kleiner Kritikpunkt wäre von diesen Momenten vom Tor abräumen und so weiter. Er hat ein, zwei Momente gehabt in den Playoffs. Aber da hätte ich mir vielleicht ein, zwei mehr gewünscht. Also das wäre quasi so einer, wo ich noch gesagt hätte, okay, diese eine Schippe drauflegen, das hat mir so ein
Ja.
bisschen, ist mir
Ja,
vielleicht ein bisschen
ist.
abgegangen. Auch gar keine Schuldzuweisung an ihn jetzt speziell, dass das jetzt in den Playoffs schiefgegangen ist.
War klar, ist aber auch offenes Geheimnis, dass er angeknackst gespielt
Richtig,
hat.
genau.
Hat sich ja da, sagen wir mal, vor Ende der Hauptrunde da verletzt
Schulter,
und
ne?
wurde, sagen wir mal, justiert, ne, soweit fit gemacht, dass er die Playoffs übersteht. Hat auch in den Playoffs, sag ich jetzt mal, wenn es ins Eingemachte ging, auch durchaus gezeigt, dass er unangenehm zu spielen ist. Aber ich glaube, der war in den Playoffs nicht bei 100%.
Na, das stimmt, ja,
Ging auch
genau.
nicht. Ne? Aber unersetzbar in den Playoffs, den brauchst du auf dem Eis, ne, dass er dir den Gegner zermürbt. Gut, Matze, wir sind durch mit allen Spielern. Na, ich möchte gerne nochmal ganz, ganz kurz noch über unsere Coaches sprechen.
Gerne.
Da Mark French hat ja verlängert. Ist klar, dass wir auch den Trainer des Jahres in dieser Saison auch für 2 weitere Jahre in Ingolstadt sehen werden. Es wird eine, ja, Frischzellenkur stattfinden im Staff, nämlich wird Brad Tepper den RC verlassen, ist ja auch schon safe. Ne? Den Vernehmen nach wird er eine Head Coach Position in Bratislava annehmen. Ist so gerade die Gerüchteküche am Kochen. Und da jetzt in der Slowakei wieder als Head Coach arbeiten und bei der Abschlussfeier den Tränen nahe, ne, bei der Verabschiedung. Also der hat sich auch wirklich in der kürzesten Zeit auch mit dem Verein identifiziert. Ich war ja nicht der größte Fan, muss ich auch sagen, von Brad Tepper, ne, aufgrund seiner Geschichte, die er einfach als Spieler hatte, mit dem Stinkefinger, aber es ist ein Markenzeichen mittlerweile geworden. Brad Tepper, einfach eine coole Socke.
Und das ist ja, Markus, das ist auch vollkommen in Ordnung, weil man hat ja immer eine Meinung. Und Gott sei Dank sind wir auch alle in der Lage, eine Meinung zu revidieren. Also ich fand auch Brad Tepper, auch die Interviews, die er gegeben hat oder die Videos, die der ERC so gepostet hat von ihm, wie er da ja mit den Jungs umgeht oder
Ja,
auch der
du
Podcast
merkst
mit
einfach.
Squeezie, ja, merkst du einfach, dass der einfach jemand ist, der eine gute Teamchemie herstellen kann, ja.
Ja.
Und es gab ja auch immer diesen Vorwurf, ja, die Special Teams sind scheiße, das ist Teppers Schuld und so weiter. Ich sage Obacht bei so einer Kritik, weil für mich ist immer der Head Coach am Ende auch verantwortlich. Ja?
Ja,
Also,
natürlich.
aber das ist jetzt keine Kritik am French oder wie auch immer, sondern einfach platt auf Social Media dann zu schreiben, unsere Überzahl ist scheiße und Tepper ist schuld, ist halt
Also
leider nicht
unsere
ganz
Überzahl
wahr.
war schon scheiße, da hat es French und Tepper in Ingolstadt nicht gegeben.
Richtig, das kommt ja noch dazu. Ja.
Ja.
Und ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, jetzt aufgrund von diesem personellen Wechsel, weil es gibt eine Sache, die ich diesem Trainerduo French und Tepper leicht ankreiden muss. Und das ist dieser Schalter zwischen Hauptrunde und Playoffs. Nicht nur dieses Jahr, sondern insgesamt. Ja. Da fehlt mir so ein bisschen so ein Momentum wie jetzt in Berlin oder so, wo du einfach siehst, die sind da in der Lage, nochmal irgendwas draufzupacken. Ja.
Top.
Und das, bei mir habe ich immer, hatte ich das Gefühl, wir sind in der Hauptrunde, in allen 3 Jahren waren wir, ja gut, das zweite Jahr war ein bisschen durchwachsen, aber auch das war jetzt nicht kein Drama, ja. Es war halt nicht so perfekt wie vielleicht im ersten Jahr oder jetzt im dritten Jahr. Aber da haben wir grundsätzlich ein cooles Eishockey gespielt und so weiter. Und dann hat dieser Moment gefehlt, wo du sagst, okay, und jetzt ist Ende der Saison und jetzt sind wir in der Lage, nochmal da wirklich was draufzupacken. Und das
Ja.
fehlt mir und das würde ich mir wünschen vom Trainerstaff, dass das passiert. Und das ist das Zweite ist, dass ich tatsächlich gespannt bin, wie French on the Tepper funktioniert. Weil, Hintergrund, habe ich auch schon mal mitbekommen bei einem Auswärtsspiel, selbst gesehen und so weiter. Tepper macht wirklich sehr viel Arbeit auch während des Spiels mit dem Tablet, wo direkt Videoanalysen gefahren werden, wo auf dem Tablet den Spielern was gezeigt wird und so weiter. Und ich glaube schon, dass es eine sehr wertvolle Arbeit ist und auch sehr aufwendig vom Gesamtkontext. Und da bin ich mal gespannt, wie wir in der Lage sind, das zu ersetzen, wer da kommt. Ja.
Also der Co-Trainer ist mittlerweile ja mehr wie einer, der Hütchen aufstellt, die du dann
Genau.
umfahren musst.
Genau.
Glaube ich, im modernen Sport, glaube ich, jetzt eine nicht weniger wichtige Position. Und da bin ich auch gespannt, wenn der ERC hier quasi an Seite von Mark French setzen wird.
Naja, vor
Genau.
allem hoffe ich auch, dass Mark French da irgendwie vielleicht auch Ideen hat, die er mit dem ERC
Mit
teilen will.
Sicherheit.
Es
Also.
sollte ja nicht jemand sein, der man dann einfach vorsetzt und sagt, friss oder
Ja.
stirb, ne? Also das.
Also ich glaube, die haben auch sich das erste Telefonat und es war Liebe auf den ersten Blick, so ungefähr haben sie auf der Abschlussfeier gesagt. Und Brad Tepper war auch mit einer der besten Co-Trainer, die Mark French in seiner langen Karriere bisher hatte. Muss man auch erstmal sagen, der wird auch dem ERC menschlich fehlen. Fitnesscoach Max Schmierl wird auch den ERC verlassen nach einer Saison. Da, wie gesagt,
Schade, ich hatte einen guten Eindruck von ihm.
ich auch,
Ja.
wird seine Gründe haben. Ja, auch hier für die persönliche Zukunft natürlich hier an Brett Tepper und auch an Max, alles Gute für die Zukunft. Gut, wir sind fertig, Matze. Ein Thema habe ich mir noch aufgeschrieben, wo ich noch, sagen wir es mal, ein bisschen auch die Stimmung nochmal aufgreifen möchte. Das war nämlich von der Abschlussfeier. Du hast es auch selber geschrieben, du hast so ein bisschen auf diesen Moment gewartet. Passiert jetzt hier noch was? Es war vielleicht gewollt, es war vielleicht, dass man hier die Fans nicht auf die Folter spannen wollte, wer bleibt, wer geht und so weiter. Dass klar, wer geht, im Vorfeld kommuniziert wird, ist, glaube ich, gelebte Historie, gehört sich auch so meines Erachtens, da kurz vor der Abschlussfeier, dass man die auch dann entsprechend verabschieden kann, die Spieler. Dass man aber die ganzen Verlängerungen auch in einem Balk verkündet und auf Abschlussfeier ist halt nichts passiert. Ne? Ist klar, die Ehre wem Ehre gebührt, also die ganzen verdienten Spieler, die gegangen sind, haben ihren Standing Ovations bekommen, alles schick, alles super. Es war auch, ich glaube, brutal viel los. Ich glaube, so viele Leute dieser Abschlussfeier waren es schon lange nicht mehr. Organisatorisch muss ich auch nur sagen, war die Autogrammstundenschlange eine Katastrophe. Vor allem, wenn irgendwelche Fluchtwege zugestellt worden sind durch die Schlange. Man kann durchkommen. Also kann man natürlich verbessern für die kommende Saison, aber das war auch schon das einzige Manko. Und wie gesagt, ich hätte mir vielleicht aus diesen 5, 6 Spielern, die wir da verlängert haben, einen rausgepickt. Ne? Hey, wir machen dich erst am Sonntag, ne, auf der Bühne. Und wenn dann, sag ich mal, Riley Sheen sagt, hey, ich bleibe noch ein weiteres Jahr, da ist jeder happy.
Dann hast du einen Jubelmoment und dann passt es auch. Ne?
Genau.
Dann gehst du, weil das ist genau der Punkt. Es ist bei so einer Veranstaltung wichtig, mit einem positiven Gefühl rauszugehen. Und wenn du, jetzt verabschieden wir die Langjährigen und jetzt kommt nichts mehr. So, und dann hätte, ich sage jetzt nicht mal eine Hüttl-Verlängerung, ne? Weil das ist ja wahrscheinlich noch gar nicht klar, ob er bleibt. Oder wahrscheinlich sicher noch gar nicht klar, ob er bleibt. Aber irgendjemand von den Jungs, wo man sagt, okay, das können wir jetzt hier so ein bisschen bekannt geben, wie jetzt Wojo damals auf dem Videowürfel oder sowas, ja, dass sich einer halt hinstellt und sagt, hey, es ist geil hier, coole Fans und so, ich
Oder
bleibe
wie
noch
vor
ein paar Jahre.
2 Jahren, vorletzte Saison, Wayne Simpson.
Jo, genau.
Da ist jeder happy, ne? Coole News, exklusive News für die, die halt vor Ort sind.
Genau.
Aber es wird seine Gründe haben, dass man sich halt so geeinigt hat. Fand ich auch ein bisschen schade. Es nahm so ein bisschen auch so, ja, fertig mit dem Programm, rein in die Autogrammstunde. Ne? Und ja, es hat sich sehr abgearbeitet angefühlt.
Ich finde, was ich
Aber
auch sagen muss, und Respekt auch an Hannes, weil er managt ja das ganze Thema dann auf der Bühne auch
ja.
alleine. Aber ich finde, dass er da so ein bisschen alleine gelassen wird. Ja, also das ist so einfach mein Eindruck. Gar kein Angriff auf irgendjemand aus der Geschäftsstelle oder so.
Ja.
Aber man wälzt das so ein bisschen auf den Hannes ab und ich glaube, wir haben ja auch einen sehr fähigen Pressesprecher zum Beispiel, der auch sehr wortgewandt ist. Ja, den könnte man vielleicht auch ein bisschen einbinden, damit es ein bisschen Abwechslung hat und der.
Glaube ich, Stefan war, glaube ich, gar nicht da. Vielleicht auch
Ja,
gerade
weiß, aber du
deswegen. Weiß
weißt,
ich
was ich
jetzt
meine.
nicht.
Jetzt, grundsätzlich, also,
Ja,
jetzt
nee.
unabhängig davon, ob er da war oder
Und
nicht, ja.
irgendjemand anders, ne,
Genau,
den der
weil,
Hannes
ne,
zuspielt.
genau, und da kann man sich die Bälle bis zuspielen und sich gegenseitig entlasten, damit diese ganze Last nicht auf einer Person liegt, weil du hast dann natürlich auch das Thema, dass das beim Hannes dann gar nicht beabsichtigt zu so einem Monolog ausartet, weil er natürlich diese Verantwortung hat, dieses Programm komplett auszufüllen, ja. Und dann werden die Leute einfach nach vorne geholt, dann wird irgendwas erzählt und dann werden sie wieder nach hinten geschickt. Und das
Wir
fühlt
machen
sich ja
jetzt
nicht
das,
gut an, ja,
wir
so.
machen heute das Angebot. Wir machen es mit dem Hannes zusammen. Ne? Gehen wir auch auf die Bühne bei der nächsten Abschlussfeier oder bei
Ey, so, 1.
Saisoneröffnungsfeier.
April, 1. April ist vorbei, ne? Weißt Bescheid.
Ich meine das ernst. Wie gut kennst du mich jetzt eigentlich? Ne?
Ja.
Ne? Nein, also Spaß beiseite.
Nee.
Es gibt Radiomotoren, es gibt uns, also. Und irgendwelche Fans mit auf die Bühne, ne, die, sagen wir mal, sich das auch zutrauen. Ne, man muss auch der Typ dafür sein. Vielleicht eine als Idee, aber Haken dahinter. Ein tolles Jahr ging zu Ende. Schade, dass es früh geendet hat, aber es ist einfach nur mal auch Sport. Man kann sich den Sport nicht herbeiwünschen und so legen, wie man möchte. Wir werden jetzt ein paar Wochen in die Sommerpause gehen. Ja, HB muss Sommerpause.
Habe immer Sommerpause,
Und
genau. So schaut's aus.
würde ich dann sagen, hören wir uns vielleicht schon bald wieder. Wir werden es dann verkünden, wenn unser Date Zeit hat für uns.
Hm.
Und werden dann auch hier mit dem Podcast in die Sommerpause gehen. Und Matze, ich sage danke, ne, für die heute etwas kleinere XXL-Folge, aber der Saisonabschluss gehört sich so. Das nächste Mal hoffentlich auch wieder mit unserem Chefe. Und
Denke, das hat die Sache verdient. Dir, Markus, auch danke für den Aufwand die Saison. Das war mal wieder überragend. Alles, was du da so machst im Hintergrund, das sehen ja viele nicht. Alles, was so Technik angeht, irgendwelche Postings und so weiter, das ist ja, steckt ja tatsächlich dann der Markus dahinter. Ja, und ich glaube, das muss man auch mal erwähnen, was für einen Zeitinvest du da tätigst. Ja, verdient einfach auch mal einen Applaus. Von daher würde ich gerne die Blumen jetzt einmal so überreichen an dich. Jetzt hier auch im
danke für die
Podcast.
Blumen.
Und ja, das ist einfach, was du für den Verein abspulst, was das alles wert ist, das ist gar nicht aufzuwiegen. Von daher, ja, danke dafür.
Danke, danke. Ich mache es natürlich gerne. Ne? Und sagen wir es mal auch ohne Benjo, ohne dich würde dieses Podcast-Projekt auch keinen Spaß machen. Von daher machen wir jetzt, tanken wir die Batterien wieder auf. Ich glaube, die sind ziemlich leer, auch nach der Saison. Und spätestens im August, wenn es mit der Vorbereitung wieder losgeht, sind wir auch wieder spät mit Folgen für euch da. Vielleicht mit Zwischenfolgen im Sommer, je nachdem, wie es uns zeitlich hinausgeht.
Oder je nachdem,
Aber
was passiert, ne? Also vielleicht passiert irgendwas. Keine Ahnung.
Exklusivmeldungen.
Grubauer wechselt zum ERC. Ja, dann werden wir auf jeden Fall eine Folge machen. Ja.
Ne? Genau.
So.
Und wünsche ich euch was. Genießt den Sommer, bleibt gesund, wir sehen uns wieder und bis dahin, Servus, Pizza und Torben Ehre.
Alles Gute, Leute. Ciao.
Wenn du mehr von der Taskforce Kleeblattl und vom Pantherholiker erfahren möchtest, besuche uns auf unserer Webseite pantherholiker.de. Dort findest du unseren Podcast oder auch den exklusiven Pantherholiker Shop. Abonniere unsere Social Media Kanäle auf Instagram, Facebook, X oder TikTok. Hashtag nur der ERC.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.